Mein Vater hatte recht. Ich habe wieder einmal den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. So abgedroschen, so wahr. Also schreibe ich ihr am Samstagabend eine kurze Nachricht auf WhatsApp. Ich hätte sehr große Lust, mal wieder mit dir zu telefonieren. Ich weiß, ich habe mich kaum gemeldet. Das tut mir leid. Ich möchte gerne wieder mehr Kontakt zu dir. Umarmungs-Emoji. Sie antwortet eine halbe Stunde später. Patrick, das ist ja verrückt. Ich habe heute oft darüber nachgedacht, mich mal wieder bei dir zu melden. Und jetzt höre ich von dir. Ja, wir sollten mal wieder telefonieren. Ich würde das gerne relativ spontan machen. Hier ist gerade viel los. Aber wir hören uns ganz bald. Versprochen. Ich grinse und merke, wie ich eine Gänsehaut bekomme. Aber hier ist gerade viel los, hat sie geschrieben. Die nächsten Tage sitze ich wie auf glühenden Kohlen. Immer wieder checke ich meine Nachrichten, nichts. Und mit jeder verstreichenden Stunde werde ich ungeduldiger. Hier ist gerade viel los, hat sie geschrieben. Okay, denke ich, aber da wird sich doch sicher irgendwo eine halbe Stunde finden lassen, oder nicht? Am Donnerstagnachmittag nach ihrer letzten Nachricht ist es endlich soweit. Ich sitze gerade auf der Arbeit und habe eigentlich zu tun, aber als sie schreibt, Hallo Pat, heute würde es mir gut passen. Ruf einfach durch, ich bin zu Hause. Liebe Grüße. Lasse ich alles stehen und liegen und wähle ihre Nummer. Sofort bemerke ich ihr nervöses Lachen, als sie mich begrüßt. Wir haben uns wirklich schon zu lange nicht mehr gehört, denke ich, und bin ebenfalls nervös, denn ich möchte ihr sagen, dass ich sie liebe. Immer noch. Und dass ich alles für eine vermutlich letzte Chance mit ihr geben würde.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens.
Was für ein Cliffhanger, oder? Aber keine Bange, der wird nachher noch aufgelöst. Schließlich wissen wir ja auch noch nicht, wem ich damals meine Liebe gestehen wollte. Herzlich willkommen im Jahre 2025 zum Schlussendspurt von Das Jahr meines Lebens und damit auch zur sechstletzten Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Patrick Steller und heute geht es um das Jahr 2021. Wie gewohnt, so subjektiv wie nötig und so objektiv wie möglich. Die Namen der meisten erwähnten Personen in diesem Podcast sind verfremdet und jene biografischen Daten, die sie erkennbar machen würden, sind auch abgeändert. Ansonsten hat sich alles so zugetragen, wie ich es erinnere. Dieses Mal ist alles anders. Nicht nur, dass ich seit August mit vielen, vielen Unterbrechungen am Manuskript zu dieser Folge saß, ich bin auch nahezu blank in die Produktion gegangen. Normalerweise habe ich im Vorfeld immer fleißig Notizen gesammelt über all die Jahre, die ich noch aufnehmen werde, teilweise schon Monate und Jahre im Voraus. Also zum Beispiel, was ich in der letzten Folge übers Jahr 2010 erzählen wollte, stand schon seit über 2 Jahren fest. Ich musste nur darauf warten, dass dieses Jahr endlich ausgelost wurde. Und immer, wenn ich für eine frühere Folge recherchiert habe, sind mir auch Geschichten und Erinnerungsfetzen für andere Jahre eingefallen. Dieses Mal ist das jedoch, wie gesagt, anders. Der Notizen-Tab auf meinem Laptop für 2021 ist leer. Deshalb nehme ich mein Handy zur Hilfe und scrolle durch die Fotos fürs Jahr und lese und höre alte Text- und Sprachnachrichten auf WhatsApp, um der Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Es war ja damals das zweite Corona-Jahr und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die Jahre 2020 bis 2022 sind irgendwie zu einem großen Erinnerungsknäuel verheddert, das es jetzt auseinander zu friemeln gilt. Welche Fäden gehören zu 2020, welche zu 21 und welche zu 22? Wir werden es sehen. Apropos Fotos. Im April 2021 werde ich 38 Jahre alt und sehe im Prinzip so aus wie jetzt gerade. Also angegrautes Haar, angegrauter Bart, beides mal kürzer, mal länger. Und ich habe einen hartnäckigen Bauch, der ohne Sport seltsamerweise nicht weggehen will. Nun ja. Einen Unterschied zu damals gibt es allerdings, meine Brille. 2021 sind nämlich die letzten Brillenfotos entstanden, denn im Dezember habe ich mich unter den Laser gelegt. Ich hatte schon Jahre zuvor immer mal wieder darüber nachgedacht, ob sich eine Augen-OP bei mir lohnen würde. Schließlich ist sie teuer und wenn man Final Destination 5 gesehen hat, mitunter auch lebensgefährlich. Außerdem habe ich mich immer gefragt, ob ich ohne Brille noch gut aussehen würde, denn sie war ja quasi sowas wie mein Markenzeichen, dieses schwarze Gestell, das meinem Gesicht einen Ankerpunkt verlieh. Aber nachdem mein Vater seine Augen-OP erfolgreich hinter sich gebracht hatte, traute ich mich dann auch. Auch wenn ich höchstwahrscheinlich ab Ende 40, Anfang 50 noch einmal mit der altersbedingten Weitsichtigkeit zu tun haben werde und eine Rückkehr zur Brille unausweichlich sein wird. Aber die 10 bis 15 Jahre Brillenlosigkeit wollte ich mir einfach mal gönnen. Und ich habe das bis heute nicht bereut. So viel zu diesem kleinen Highlight, das mein 2021 abgerundet hat. Bevor ich mich jedoch in den nächsten anderthalb Stunden plus minus ein paar Minuten mehr oder weniger chronologisch durch das Jahr arbeite und vor allem den Cliffhanger aus dem Intro auflöse, möchte ich uns auf das Jahr wie üblich mit dem Chartmix und den Weltereignissen eingrooven. Zuerst die Musik. 2021 hat uns das letzte Ärztealbum mit dem Titel Dunkel beschert und die deutsche Techno-Metal-Sensation Electric Callboy, die damals noch Eskimo Callboy heißen. Ganz ehrlich Leute, ich hätte nie gedacht, dass ein Musikmix aus DJ Bobo und übelstem Schrei-Metal so gut funktioniert. Irre! 2021 ist auch das Jahr, in dem das amerikanische Punk-Revival unter früheren Hip-Hopern wie Mozart oder Machine Gun Kelly weiter seine Blüten treibt. Und selbst Olivia Rodrigo klingt bei ihrer Nummer 1-Single Good For You wie eine Pop-Punk-Prinzessin. Taylor Swift bringt die 10-Minuten-Version ihres Hits All Too Well heraus und das Lied ist nicht eine einzige Sekunde zu lang. Da sind sich alle KritikerInnen und Swifties, also auch ich, einig. Es ist einfach ihr Masterpiece, wie man so schön sagt. Und wenn ich mir von der GEMA die Rechte für einen 10-minütigen Chartmix gesichert hätte, würden wir uns das Lied jetzt geben, in voller Länge. Und dann erst einmal tief durchatmen, die Tränen trocknen, eine Runde um den Block gehen und dann weitermachen. 2021 ist ebenfalls das Jahr der sehr guten Alben von Bands mit fantastischen Namen. So veröffentlichen die Kanadier von Fucked Up ihr Year of the Horse und Mannequin Pussy rühren mit dem Emo-Kracher To Lose You. Beides sind übrigens seit ein paar Jahren Lieblingsbands, die ich unbedingt einmal live sehen möchte. Lorna Shore gehen mit dem ultra-brutalen Metal-Lied To the Hellfire auf Instagram und TikTok viral. Nathan Evans gelingt das gleiche mit dem alten Sea Shanty Wellerman und in beiden Fällen fragt man sich damals, warum eigentlich? Meine früheren Teenie-Helden The Offspring melden sich nach langer, langer Zeit mit einem neuen Album zurück und meine aktuellen Lieblingsbands AFI und Death Heaven veröffentlichen Alben, die ganz anders, ganz sanft und poppig klingen, aber im Falle von AFI grandios und im Falle von Death Heaven stinklangweilig klingen. Apropos stinklangweilig. Måneskin gewinnen den Eurovision Song Contest mit einem Rocklied, das keinen Refrain hat und vor sich hin rumpelt. Ich bin fassungslos, dass man mit so einer Nummer was reißen kann und dass heute noch Leute zu den Konzerten von Måneskin hintingeln, denn die Band kann immer noch keine guten Refrains schreiben. So, und all das und eventuell noch die ein oder andere Überraschung mehr werden wir gleich im Chartmix hören. Die Songliste steht wie immer in den Shownotes. Let the bad times roll.
Oh,
Ja, das war gerade am Ende Taylor Swifts All Too Well. Wie gesagt, die 10-Minuten-Version ist unfassbar gut, auch storytechnisch. Und wenn ich das Lied vorher noch nie gehört hätte, spätestens nach dieser Podcast-Folge hier, würde ich mir das reinziehen. Auch als bärtiger, stämmiger Mann, der Gefühle nur vom Hörensagen kennt. Nun gut, kommen wir jetzt noch kurz und knapp zu den Weltereignissen. Das Jahr 2021 ist von der Corona-Pandemie geprägt, die weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben mit sich bringt. Auch politisch ist es ein turbulentes Jahr. In Deutschland endet die Kanzlerschaft der ewigen Angela Merkel nach 16 Jahren und für meinen Geschmack viel zu versöhnlich. Wegen der nicht erfolgten Zukunftsinvestitionen in den Feldern Klimaschutz, der digitalen Transformation und dem Wohnungsbau, wegen der steigenden sozialen Ungleichheit zwischen Arm und Reich sowie Ost und West, wegen der Unterwanderung der Demokratie durch superreiche Neofaschisten, AfD-Nazis, wegen Kinderarmut, Pflegenotstand und dürftiger Infrastruktur öffentlicher Gebäude, Brücken und Straßen und. Meine Fresse, weil man sich mal einen Moment lang Zeit nimmt, um alle Bereiche zusammenzutragen, wo es aufgrund politisch gewollter Untätigkeit gerade richtig scheiße läuft, dann ballt sich die Faust in der Tasche. Denn das alles beißt uns heute schon in den Hintern und wird auch den künftigen Generationen das Leben unnötig schwer machen. Und dass jetzt auch noch der Rassist, Turbokapitalist und Verachter der Armen und Schwachen, Friedrich fucking Merz, ernsthafte Chancen auf die Kanzlerschaft hat, ist einfach nur krass. Merz ist außerdem misogyn, wie es sich für einen CDU-Vorsitzenden gehört, und behauptet allen Ernstes, dass er mit einem Jahresgehalt von 1 Million Euro zur, ich zitiere, gehobenen Mittelschicht zählt. Dieser Penner. Wer heute immer noch die CDU wählt, braucht sich dann auch nicht zu wundern, wenn es innerhalb der nächsten 5 Jahre die erste AfD-CDU-Koalition geben wird. Denn das wird kommen. Das ist so sicher, wie der Regelsatz des Bürgergelds verfassungswidrig ist. In den USA wird am 6. Januar das Kapitol gestürmt. 2 Menschen sterben. Für einen kurzen Moment denken die Rassisten in Amerika, dass sie die Regierung stürzen und Donald Trump als König auf Lebenszeit installieren können. Joe Biden wird trotzdem als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Trump wird nicht wegen Anstiftung zum Umsturz und Hochverrat angeklagt, sondern darf bald nochmal Präsident spielen. Geil! Und apropos Klimakatastrophe, Mitte Juli braut sich die schwerste Flutkatastrophe seit Jahrzehnten zusammen. Besonders betroffen sind Teile Belgiens, Luxemburgs, der Niederlande, Österreichs, der Schweiz und Deutschlands. Genauer der Landkreis Ahrweiler, in dem 135 Menschen sterben. Das Gebiet sieht heute immer noch wie ein Kriegsgebiet aus und der Klimawandel ist nur eine Erfindung militanter Veganer. Es ist nicht zum Aushalten. Alles in allem ist 2021 also ein absolutes Kackjahr für die Welt gewesen und ich kriege mich jetzt auch wieder ein und höre auf, herumzupöbeln. Zurück zum Eigentlichen. Was ist alles in meinem persönlichen 2021 passiert? Wer ist diese mysteriöse Frau, über die ich im Intro erzählt habe, und wie ist das Telefonat mit ihr verlaufen? Bevor ich diese Geschichte erzählen kann, muss ich zuerst erzählen, was vorher passiert ist. Denn jenes Telefonat fand Mitte September statt und es war das Ergebnis eines längeren Prozesses. Ja, es war Teil der Aufarbeitung meiner Beziehungsvergangenheit, die im Januar begann. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal chronologisch von vorne bis hinten durchs Jahr und schauen uns an, was da so passiert ist. Also, wer die Folge übers Jahr 2020 noch im Ohr hat, ich weiß, das ist lang her, damals war Chrissy noch dabei, aber wer sich nun an diese Folge noch erinnert, wird vielleicht auch noch abgespeichert haben, dass 2020 ein schwieriges Jahr für mich war. Es war quasi ein Ich-will-das-Auto-in-den-Gegenverkehr-lenken-Jahr. Ich habe in diesem Zusammenhang auch von der Gruppentherapie und von meinem Klinikaufenthalt im November und Dezember erzählt. Was man aber in diesem Zusammenhang wissen muss, ich sollte gar nicht in die Klinik. Jedenfalls, wenn es nach meiner Therapeutin und den anderen Leuten in der Gruppentherapie ging. Ich weiß nämlich noch, wie ich das im Oktober 2020 in einer Sitzung mal zur Sprache gebracht hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich die Zusage für die Klinik schon in der Tasche und wollte nun quasi meinen Abschied auf Zeit vorbereiten. Ich fasste mir also ein Herz und erzählte, dass ich überlegen würde, für ein paar Wochen in eine psychosomatische Reha-Klinik zu gehen. Stationär, nicht ambulant, was bedeuten würde, dass ich ein paar Sitzungen im November und Dezember verpassen würde. Und ich wollte wissen, ob das okay wäre. Diese Frage stellte ich eher in Richtung der Therapeutin, aber die anderen in der Gruppe reagierten, als ob ich ihnen gerade erzählt hätte, ach ja, ich habe übrigens letzte Woche ein kleines Kind totgefahren, aber macht euch keine Sorgen, es war eh behindert. Die Leute sind ausgerastet. Sie fühlten sich verraten, weil sie nicht verstehen konnten, dass mir die Gruppe nicht ausreichte und dass ich mich in eine Klinik einweisen lassen wollte. Es wurde richtig laut, das erste Mal, seit wir uns regelmäßig trafen. Und ganz ehrlich, mit dieser Vehemenz hatte ich nicht gerechnet. Also schaltete ich in den Verteidigungsmodus und hielt dagegen. Ich rief den anderen noch einmal ins Gedächtnis, dass ich seit August krankgeschrieben war, weil ich total am Ende mit meinen Kräften war. Ein klassischer Burnout. Und natürlich würde ich deshalb nicht nur zu den Gruppensitzungen gehen, sondern alles dafür tun, dass es mir endlich mal wieder besser gehen würde, sagte ich. Deshalb würde ich ja auch seit meiner Krankschreibung Antidepressiva nehmen. Ich habe gesagt, schließlich ist das hier mein Leben und wenn es hart auf hart kommt, ist mir eure Meinung tatsächlich egal. Stille. Einer aus der Runde, nennen wir ihn Steffen und bis dahin sowas wie mein Best Buddy in der Gruppe, weil wir damals mit einem ähnlichen Thema, gebrochenes Herz plus Depression, in die Gruppe gekommen sind. Wir waren auch gleich alt und wären wahrscheinlich richtig gute Freunde geworden, wenn es erlaubt gewesen wäre, sich auch außerhalb der Gruppe zu treffen, denn das war es ja nicht. Wir kannten ja nicht einmal die Nachnamen voneinander. Jedenfalls, der Steffen verlor vollends die Fassung. Er fuhr mich an. Bitte was? Du nimmst Antidepressiva? Ja, antwortete ich. Habe ich euch das nicht erzählt? Nö, scheinbar nicht. Steffen und die anderen aus der Gruppe wechselten von Wut auf Enttäuschung und redeten weiter auf mich ein. Ich erklärte mich und blickte immer wieder Richtung Therapeutin, die dann irgendwann auch endlich einmal in die Diskussion eingriff. Sie bat die anderen von mir abzulassen und blickte mich dann selbst kopfschüttelnd an und fragte, wie stellen Sie sich das eigentlich vor, Patrick? Und ich so, na, dass ich dann eben 5, 6 Sitzungen aussetze, während ich in der Klinik bin. Vielleicht habe ich ja auch Glück und ich kann da schon Ende November rein, dann verpasse ich hier eh nicht so viel, weil wir machen ja auch immer eine Weihnachtspause, oder? Wie gesagt, ich wusste zu diesem Zeitpunkt ja schon, dass ich Mitte November bis kurz vor Heiligabend in die Klinik konnte. Jedenfalls schüttelte meine Therapeutin den Kopf und sagte, es geht nicht. Wenn Sie die Gruppe verlassen, dann verlassen Sie die Gruppe auch richtig. Ich sollte mich also entscheiden, Gruppe oder Klinik, beziehungsweise noch 2 Jahre Gruppentherapie oder 6 Wochen Reha-Klinik. Ich war für einen Moment sprachlos. Scheiße, das war ja richtig eskaliert. Aber als ich meine Stimme wiedergefunden hatte, sagte ich, naja, ich habe ja noch keine Zusage und sollte sie kommen, dann können wir dann nochmal über das Thema reden. Der Rest der knapp 2-stündigen wöchentlichen Sitzung verstrich in feindseliger Stimmung. Ich ging nach Hause und brütete vor mich hin. Was sollte ich tun? Irgendwann sagte ich mir dann aber, fuck it, wenn die Gruppe mich nicht mehr haben will, suche ich mir eben eine neue. In den nächsten Sitzungen sprach ich das Thema nicht noch einmal an und als es dann soweit war, meldete ich mich erstmal krank. Ich saß auf meinem Bett in meinem kargen Klinikzimmer, den Laptop auf dem Schoß und schrieb der Therapeutin eine Mail, dass ich mich erkältet hatte. Vielleicht wäre es sogar Corona, das müsste ich noch abwarten. Ich wollte nämlich auf Zeit spielen. Im Endeffekt musste ich die Charade nur für 4 Sitzungen aufrechterhalten, denn dann wäre die Weihnachtspause gewesen. Ich dachte mir also, okay, Sitzung 1 habe ich eine Erkältung, die sich für Sitzung 2 dann als Corona entpuppen wird. Sitzung 3 würde ich noch Symptome haben und für Sitzung 4 wäre ich immer noch geschwächt und würde lieber absagen. Dann wäre Weihnachten und im Januar würde es wieder ganz normal in der Gruppe für mich weitergehen, ohne dass irgendjemand von meinem Ausflug mitbekommen hätte. Ein guter Plan, oder? Nun ist es ja so, ich mag es nicht zu lügen. auch wenn es Notlügen sind, schlägt mir das immer irgendwie auf Körper und Geist. Ich besprach die ganze Sache also mit meiner neuen Therapeutin in der Reha-Klinik, die mir ans Herz legte, meiner Gruppentherapeutin doch reinen Wein einzuschenken. Also machte ich das und schrieb ihr noch einmal. Ich entschuldigte mich für meine Lüge und erzählte ihr, dass ich jetzt doch in die Klinik gegangen wäre und dass ich mich gerne im Januar in einer Einzelsitzung bei ihr erklären möchte. Ich erhielt eine knappe Antwort. Danke, dann weiß ich Bescheid. Sie schlug mir einen Termin in der zweiten Januarwoche vor, einen Tag vor der ersten Gruppensitzung im neuen Jahr, und für mich war klar, dass das eine Abschiedssitzung sein würde. Ich würde ihr noch einmal erzählen, warum ich doch in die Klinik gegangen war, wie sehr mich diese feindliche Stimmung der anderen aus der Gruppe betrübt hatte, und ich würde sie fragen, ob sie mich an einen Kollegen oder eine Kollegin weiterempfehlen könnte. Mit entsprechend mulmigem Gefühl ging ich dann also im Januar 2021 in die Einzelsitzung und wollte das Ganze einfach nur hinter mich bringen. Zu meiner Überraschung war die Therapeutin freundlich und verständnisvoll und wunderte sich, dass ich angenommen hatte, dass ich aus der Gruppe geflogen war. Ich sagte, naja, Sie haben ja doch gesagt, dass das nicht geht. Und sie dann, aha, haben Sie das so wahrgenommen? Und ich dann, natürlich, wenn mir jemand sagt, dass das nicht geht, dann nehme ich an, dass es nicht geht. Aber mir war es in diesem Moment wichtiger, mein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und dann eben notfalls die Gruppe zu verlassen. Und sie dann, ich finde es gut, dass Sie das für sich entschieden haben. Wer bin ich, dass ich Ihnen verbieten könnte, in eine Klinik zu gehen? Ich bin ja nicht Ihre Mutter. Und ich, also kann ich doch mit der Gruppe weitermachen? Sie, wollen Sie denn? Ich, ja. Na, dann kommen Sie doch morgen. Innerlich schüttelte ich natürlich mit dem Kopf, um es mal sanft zu formulieren. Dieses Gespräch da eben war sinnbildlich für die wenigen Einzelsitzungen, die wir parallel zu den Gruppensitzungen hatten. Ich hatte sehr oft das Gefühl, sie würde mir die Worte im Mund umdrehen. Zu ihrer Ehrenrettung muss ich aber auch sagen, dass sie mir sehr viel geholfen hat. Denn besonders in den Monaten nach meinem Klinikaufenthalt, den mir die anderen übrigens auch sofort verziehen hatten, so als wäre die Eskalation nur ein feuchter Fiebertraum gewesen, war ich endlich wirklich in der Gruppentherapie angekommen. Ich traute mich ebenfalls endlich in die Tiefe zu gehen, beziehungsweise in den Schmerz. Wobei, das ist eigentlich nicht richtig. Ich dachte ja von Anfang an, dass ich mich richtig gut öffnen und meinen Problemen auf den Grund gehen würde, aber letztlich stimmte das nicht. Ich bohrte nur oberflächlich herum und verbot es der Therapeutin und der Gruppe, zum Beispiel in meiner Kindheit herumzustochern, weil ich der Meinung war, dass es dort nichts zu holen gäbe. Denn ich hatte eine gute Kindheit, eine glückliche Kindheit mit den besten Eltern der Welt und dem coolsten Bruder der Welt, und das ist auch wahr. Dennoch sind da ein paar Sachen passiert, die mich nachhaltig geprägt haben und die mir heute noch zu schaffen machen. Darüber hatte ich ja auch in den vergangenen Folgen in diesem Podcast immer mal wieder erzählt. Zum Beispiel, wie mich die Grenzflucht 1989 doch stärker traumatisiert hatte, als ich vor der Therapie dachte. Oder wie mich die positive Bestärkung in der Kindheit und Jugend oft nicht beflügelt, sondern eher unter Druck gesetzt hat, dann auch wirklich abzuliefern, um sich quasi im Nachgang die Vorschusslorbeeren zu verdienen. Sodass ich mich heute noch so gut wie gar nicht wirklich und ausgelassen über Erfolge freuen kann, weil ich sie immer nur als Aufforderung verstehe, weiterzumachen und auf gar keinen Fall nachzulassen. Und nicht, damit wir uns hier falsch verstehen. Es geht in dieser Sache nicht um richtig oder falsch. Bei einem anderen Kind hätte die positive, liebevolle Erziehung meiner Eltern wahrscheinlich zu anderen, ich sag mal, weniger problematischen Ergebnissen geführt. Ich meine, mein Bruder ist ja auch ganz anders gepolt als ich, obwohl er die gleichen Eltern hat. Es ist bei mir also wie bei allen anderen Menschen eine einzigartige Mischung aus Genen und Umwelteinflüssen, die nun eben das ergeben hat, was ich heute bin. Diese und andere Themen nach mehr als 2 Jahren Therapie endlich einmal wirklich zu erkennen und mir auch endlich einzugestehen, dass ich Depressionen habe und dass das ein lebenslanges Thema für mich sein wird, dass ich krank bin und niemand daran Schuld trägt und dass ich die Wahl habe, ob ich mich als Opfer fühlen möchte oder mich aktiv darum bemühen kann, dass es mir gut geht und dass das auch so bleibt. All das hat im Frühjahr 2021 zu einer richtigen Erlösung geführt. Inklusive Tränen, Gänsehaut und Euphorie. Ich war wirklich und wahrhaftig angekommen in der Therapie. Und im selben Moment veränderte sich auch die Beziehung zu meiner Therapeutin, die sich vorher oftmals wie ein Boxkampf ohne Rundenbegrenzung angefühlt hat. Ich ging dann in den folgenden Therapiesitzungen noch einmal die Nathalie-Geschichte durch und meine Beziehungen zu Julie, Katharina und Fanny und die kleinen Techtelmechtel zwischendurch. Ich fing an, mich mit meinen eigenen Anteilen am Scheitern der jeweiligen Beziehung zu beschäftigen, anstatt mich immer nur als verlassenes Opfer zu fühlen. Ich fand sogar den Ausschalter für die Nathalie-Wut, die seit ihrem Fremdgehen wie ein unlöschbares Feuer in mir gelodert hatte. Ja, ich konnte ihr dann auch irgendwann vergeben, in Klammern, ohne gleichzeitig ihr Verhalten zu entschuldigen und mit dieser ganzen Kacksache meinen Frieden finden. Und dann gab es auch endlich Tage, an denen ich gar nicht mehr an Nathalie dachte, so nach knapp 3 Jahren Dauerwut. Was für eine Erlösung. Aber wie gesagt, die ganze Vergebungsnummer war ein innerer Prozess, den erneuten Kontakt mit ihr habe ich nie wieder gesucht. Nun ja, das soll es erstmal zu dem Thema Therapie und bahnbrechende Erkenntnisse gewesen sein. Wenn das Jahr 2019 ausgelost wird, erzähle ich dann mehr über die Gruppentherapie. Wie das alles anfing damals, wie so eine Sitzung eigentlich aussieht, wie viele Leute mit mir in der Runde saßen und so weiter. Quasi die ganzen Formalia. Obwohl, eine kurze Anmerkung noch. Zur Reha-Klinik gehörte auch eine 6-monatige Nachsorge, die so aussah, dass ich in der ersten Jahreshälfte von 2021 neben meiner alten Gruppe eine neue Gruppe hatte, die in diesem Fall aber von einem Verhaltenstherapeuten geleitet wurde. Und ich muss sagen, ich fand das damals sehr interessant, die beiden unterschiedlichen Ansätze Woche für Woche zu erleben. Montags Verhaltenstherapie, mittwochs tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Beide Ansätze haben ihre Stärken und Schwächen und ich könnte auch jetzt nicht sagen, welcher mir besser gefällt. Mit dem Abschied aus der Reha-Klinik endete auch meine fast 6 Monate andauernde Krankschreibung, sodass ich Anfang Januar wieder anfing, für die Innovationsberatung Dark Horse zu arbeiten. Allerdings verständigte ich mich mit den Kollegen und Kolleginnen darauf, meine Arbeit neu zu strukturieren. Anstatt 4 Tage pro Woche würde ich das nächste Vierteljahr zur Wiedereingliederung erstmal nur 3 Tage die Woche arbeiten. Und anstatt Workshops wegzucoachen und in Projekten mitzuarbeiten, nahm ich mich der brachliegenden Kommunikationsarbeit für die Agentur an. Pressebetreuung, noch ein Buch schreiben, Social-Media-Kanäle und Online-Marketing, Neuaufbau und kommunikative Neuausrichtung der hauseigenen Weiterbildungsakademie, Konzepte für Online-Kurse schreiben, Blogbeiträge, Gastbeiträge in Magazinen und Zeitschriften, Newsletter schreiben, Webseitenbetreuung, Podcasts und Videos produzieren, Rechtschreibkontrolle und Lektorat für die Beiträge der anderen und die Weiterentwicklung der Corporate Identity und die Steigerung der Reichweiten auf allen relevanten Kanälen. All das gehörte zu meinen Aufgaben und in der Aufzählung klingt das ziemlich viel, aber nicht alles habe ich immer gleichzeitig gemacht. Dennoch, all diese Aufgaben waren nun Teil meiner neuen Rolle als Kommunikationschef. Wobei es ja offiziell keine Rollenbezeichnungen bei Dark Horse gab, ein Umstand, der mich bis zum Ende störte, denn wenn man für die gesamte Außendarstellung einer erfolgreichen Agentur zuständig ist, dann will man das auch gerne irgendwie sichtbar machen. und sei es nur in einer popeligen E-Mail-Signatur. Aber nee, bei der Agentur galt und gilt, wir sind alle eins. Jeder und jede ist Dark Horse. Jeder und jede ist Chef oder Chefin. Das ist eine der fundamentalen Prinzipien, auf die sich die Gründerinnen und Gründer damals bei der Gründung verständigt haben. Und da ich nicht zum Gründungskreis gehörte, konnte ich da auch nicht wirklich gegen anargumentieren. Und nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Es ging mir damals nicht nur darum, dass ich offiziell Kommunikationschef oder Head of Communications oder sonst was genannt wurde, sondern dass alle Leute für ihre Expertisen und Sonderrollen auch entsprechend sichtbar gemacht wurden. Ich fand, dass man trotz aller Cheflosigkeit trotzdem auf Unterschiede hinweisen könne. Schließlich gab es ja auch zwei unterschiedliche Gehaltsstufen. Es wurden also intern ganz klar Unterschiede gemacht zwischen Beratern und Nichtberatern. Aber das ist ein anderes Thema, das später noch für eine Menge Ärger sorgen sollte. Im Jahr 2021 war jedoch alles soweit super. Ich fand meine neue Rolle toll und konnte endlich mehr meine journalistischen Skills in die Arbeit einbringen. Getreu dem Motto, die Stärken stärken und so. Und der Ruhm der Agentur wuchs ja auch. Meine Arbeit wurde da draußen wahrgenommen und hin und wieder gab es sogar schmeichelnde E-Mails in meinem Posteingang. Wenn ich die Folge über das Jahr 2023 aufnehme, werde ich vielleicht nochmal über meine Dark Horse-Zeit und ihr Ende reden. Oder ich lasse es einfach sein. Ich meine, es ist zeitlich und emotional ja noch sehr nah, während ich diese Zeilen hier schreibe bzw. einspreche, und über den letzten Arbeitgeber zu reden, ist ja immer eine diffizile Sache. Naja, wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Meine Freizeit in den ersten kalten Monaten des Jahres 2021 verbrachte ich oft mit meiner besten Freundin Chrissy. Ihr kennt sie ja ein bisschen. Und ich glaube, zu der Zeit waren wir sogar beide Single, was in diesem Zusammenhang aber nur bedeutet, dass wir damals mehr Zeit für unsere Freundschaft hatten. Wir trafen uns oft, um Spiele zu spielen, also Brettspiele, so Detektivspiele oder Playstation-Spiele, aber wir sind auch ab und zu ins Kino oder was essen gegangen. Ich fand es jedenfalls richtig schön, dass wir uns in diesen Monaten mehr sahen, denn ich hatte ja auch viel Redebedarf, als zum Beispiel meine ersten Durchbrüche bei der Gruppentherapie passiert sind. Oder wenn es kurze, unverbindliche Flirts gab, die sich aber zu schnell in Luft auflösten, um in diesem Podcast hier eine Rolle zu spielen. Chrissy selbst hatte auch ihre Themen, die sie mit mir sezieren wollte. Mehr kann ich dazu an dieser Stelle aber auch nicht sagen. Bei einem unserer Treffen kamen wir außerdem auf die Idee, doch einfach mal zusammen in den Urlaub zu fahren. Wie im Jahr zuvor hatten wir beide große Lust auf Indien, aber aufgrund der immer noch andauernden Pandemie erschien uns das Vorhaben nicht als sinnvoll. Nach ein bisschen hin und her überlegen, einigten wir uns auf Paris. 5 Tage Ende Juli. Danach wollte sie sich mit einer Freundin in Marseille zum Wandern treffen und ich wollte mich selbst challengen und nochmal 5 Tage allein in Paris verbringen. Denn alleine Urlaub zu machen, selbst wenn es nur für ein paar Tage ist, ist eine gruselige Vorstellung für mich. Und in den paar Malen, in denen ich das versucht hatte, fühlte ich mich sehr schnell sehr einsam und wollte wieder nach Hause. Ob es in Paris auch so sein sollte, dazu gleich mehr. Der Frühling kam und ich wurde, wie wir bereits wissen, Anfang April 38 Jahre alt und feierte meinen Geburtstag nicht wirklich. Ich glaube, ich bin lediglich mit Chrissy in eine Bar gegangen, obwohl, ich schau mal schnell in die Bildergalerie auf dem Handy. Ich habe nicht mal ein Foto an meinem Geburtstag geschossen. Also vielleicht habe ich mich der ganzen Sache auch einfach komplett verweigert. Ich habe das ja auch hin und wieder in diesem Podcast erwähnt. Je näher ich der 40 kam, desto größer wurde der Abstand zwischen meinem gefühlten und meinem tatsächlichen Alter. Bei Dating-Apps zum Beispiel habe ich es in der Zeit total gemerkt. Oder nennen wir es beim Namen Tinder. Ich habe es auf Tinder bemerkt. Sobald man jenseits der 35 ist, wird man vor allem von Ü40 und Ü50 Frauen angetindert. Und den meisten Profilen in dieser Alterskohorte sieht man auch an, dass da ein großer Rucksack gratis zum ersten Date mitgeliefert wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe damals so viele Bilder gesehen, auf denen traurige Augen über verkrampft lächelnden Mündern in die Kameras blickten, so viele Selfies in fleckigen Badezimmerspiegeln, so viele Hunde und Katzen, die hilfesuchend in die Linse starrten, weil sie ein bisschen zu fest an die Brust gedrückt wurden. Unter 9 von 10 Profilen stand auch kein ONS mit einem Verboten-Emoji. In Klammern, das bedeutet, sie möchte keinen One-Night-Stand haben. Und in den allermeisten Fällen wäre ich sowieso nicht auf die Idee gekommen, dass die Bereitschaft für ein unverbindliches Rummachen bestünde. Ich weiß nicht, wie es Frauen in meinem Alter geht, die sich Ü40 oder Ü50 Männerprofile anschauen, aber wahrscheinlich sagen sie das Gleiche wie ich. Es ist ein Trauerspiel. Anstatt von heißen Endzwanzigerinnen oder Anfang 30erinnen angeflirtet zu werden, gab es in diesen Wochen oft die pure Midlife-Crisis in Bilderform, sodass meine Tinder-Ausflüge immer kurz und unbefriedigend waren. Was natürlich auch daran liegt, dass auf Dating-Apps wie Tinder statistisch gesehen auf eine Frau 3 bis 4 Männer kommen. Selbst bei Bumble oder auf Elite-Partner ist das so. Und bei diesen Quoten braucht man schon ein überdurchschnittlich gutes, oft auch sportliches Aussehen, das nach gehobenem Status und weitgereistem Weltmann aussieht. Diesen Eindruck habe ich jedenfalls. Ich werde natürlich auch gerne eines Besseren belehrt. Aber zurück zu Chrissy und zum Urlaub. Die Woche vor Paris wuchs die Vorfreude auf die gemeinsame Reise ständig. Zur Vorbereitung schauten wir uns auch den Film Midnight in Paris an. Und nein, das ist nicht der Film mit Paris Hilton, der zu meinen Top 3 Lieblingsfilmen gehört. Der Plot hat alles, was in meinem Leben eine Rolle spielte, jedenfalls damals. Es geht in diesem Film um einen Schriftsteller mit Schreibblockade, der von seiner Verlobten betrogen wird und beim nächtlichen Spaziergang durch Paris plötzlich in die 1920er Jahre hineinstolpert. Er verliebt sich in Picassos Muse und feiert mit F. Scott und Zelda Fitzgerald ausgelassenen Partys. Er tanzt mit Juna Barnes zu Cole Porters Klavierspiel und der betrunkene Hemingway will sich ständig mit ihm prügeln. Es ist also eine Menge los. Der Schriftsteller fühlt sich inspiriert, schreibt seinen Roman fertig und bekommt hilfreiches Feedback von der legendären Verlegerin Gertrude Stein. Und ja, er macht auch mit seiner Verlobten Schluss und lernt Léa Seydoux, meinen ewigen französischen Schauspielerinnen-Crush, kennen. Der Film gehört zum Genre des magischen Realismus und stammt aus der Feder von Woody Allen. Ihr merkt, ich bin Fan. Als Chrissy und ich dann in Paris waren, sind wir alle Drehorte entlang spaziert und haben Fotos gemacht, die man sich auch auf meinem Instagram-Profil anschauen kann. Leider sind wir währenddessen aber nicht in die 20er hineingestolpert. Ansonsten waren die 5 Tage sehr schön. Chrissy war das erste Mal in Paris, ich zum 3. Mal und da ich noch ein bisschen Französisch sprechen konnte, spielte ich den Fremdenführer. Wir aßen Moules frites und Baguette avec fromage, besuchten die Mona Lisa im Louvre, wanderten durch Sanssouci, ich meine natürlich die Gärten von Versailles. Wir standen im Schatten der beschädigten Notre Dame, nippten Rotwein auf der Pont Alexandre III, spazierten die Seine entlang und standen vor dem Grab Jim Morrisons auf dem Friedhof Père Lachaise. Wir mischten aber unser Touri-Programm auch mit Ausflügen in die abseitigen, nicht touristischen Gassen der Stadt. Das Wetter war fantastisch, die Stimmung gut und die BFF-Freundschaft mit Chrissy war fest wie eh und je. Und an meine Ex-Freundin Julie habe ich, wenn dann nur, flüchtig gedacht. Dann aber nahte der Moment des Abschieds. Chrissy musste zum Gare du Nord, um den Zug nach Marseille zu erwischen und ich musste die Wohnung wechseln. Hatten wir die 5 Tage zusammen noch eine echte, überteuerte, kleine Einzimmerwohnung im 3. Arrondissement bewohnt, würde ich die nächsten 5 Tage in einem sterilen, dafür billigeren Hotelzimmer in einem Wohnblock im 13. Arrondissement verbringen müssen. Der Unterschied war wie Tag und Nacht. Sobald ich allein in Paris war, fühlte ich mich fremd und gleichzeitig sowohl beobachtet als auch ignoriert. Ich war wie ein Fremdkörper in einer Stadt, in der ich plötzlich die Sprache nicht mehr verstand. In der selbst ein Bonjour, je voudrais un billet pour l'exposition am Eingang des Musée de Lingerie kläglich klang, stotternd, vernuschelt. Aber immerhin konnte ich dort auf die Wasserlilien von Claude Monet starren und hatte etwas zu tun. Aber es war so fucking langweilig. Ich habe in diesem Moment gemerkt, dass der Impressionismus nicht meine Lieblingskunstrichtung ist, aber gut. Immerhin hatte ich die ersten 2 Stunden Alleinsein in Paris überstanden. Von da an aber war es ein stetiger Abstieg in die tiefen Höllen der Einsamkeit. Wirklich wahr. Das Wetter schlug auch plötzlich um. Es regnete und ich flüchtete zurück in mein neues Zimmer und schaute Netflix. 2 Tage lang. Nur unterbrochen von kurzen Ausflügen in den Supermarkt. Am ersten Abend probierte ich auch einen kleinen Spaziergang durchs Viertel aus, aber die Magie, die ich sonst in Pariser Nächten empfand, wollte sich nicht einstellen. Am Abend des 2. Alleinetages verlor ich vollends die Nerven und buchte ein Rückflugticket für den nächsten Mittag. Als ich mich dann, nach einer unruhigen Nacht, auf dem Weg zum Flughafen machte, hatte ich widerstreitende Gefühle in der Brust. Einerseits war ich erleichtert, dass ich in wenigen Stunden wieder zurück in Berlin sein würde. Andererseits fühlte ich mich wie ein Versager. Deshalb erzählte ich auch niemandem, dass ich schon früher wieder zu Hause war, sondern meldete mich erst 3 Tage später bei meiner Familie und bei Chrissy. In diesem Moment fühlte ich mich erneut schäbig. Bei der nächsten Gruppentherapiesitzung breitete ich das Thema dann von meinen Mitstreitern aus, mein Unwohlsein, alleine zu verreisen. Den meisten der anderen ging es in dieser Frage ähnlich, aber lösen konnten wir das Thema nicht. Denn anders als in der Verhaltenstherapie ging es bei unserem Therapieansatz ja in Anführungsstrichen nur darum, zu verstehen, was im Inneren vorgeht und zu ergründen, woher diese Störgefühle kommen. Ob es mit irgendwelchen Traumata in der Kindheit zu tun hat oder so. Bahnbrechend Neues habe ich aber nicht herausgefunden. Leider. Zu einer anderen, unangenehmen Geschichte, die mir im Sommer 2021 passiert ist. Eine Geschichte, von der so gut wie niemand weiß. Eine Geschichte, die aus diesem Grund wie gemacht ist für diesen Podcast. 3 Wochen nach meinem misslungenen Ausflug nach Paris bin ich in Gardelegen. DJ Onkel Jochen, den ihr aus früheren Folgen bereits kennt, feiert seinen Geburtstag. Ich habe gerade nochmal nachgerechnet, es war damals der 80. Geburtstag. Krass, oder? Wobei das damals keine typische 80. Geburtstagsparty ist, denn wir sind ja bei Jochen im Garten, es gibt laute Musik, viel Alkohol und gutes Essen. Es ist eine Stehtischparty mit den üblichen Freunden aus Gardelegen und Umgebung, quasi den Onkels und Tanten, die mich schon ein Leben lang begleiten, die ich aber in den zurückliegenden Jahren immer weniger gesehen habe. Reno und Marion sind auch da, ebenso meine Eltern und mein Bruder Toni. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das auch die letzte Gardelegen-Party gewesen, auf der ich bis heute war. Nun gut. Jochen ist jedenfalls wie immer in Höchststimmung. Er könnte problemlos auch als 65-Jähriger durchgehen. Seine ältere Tochter ist wie wir aus Berlin angereist und hat dieses Mal eine Freundin dabei, die sich vor kurzem von ihrem Mann getrennt hatte und nun dringend mal wieder unter Leute wollte, um sich mal wieder gut zu fühlen. Nennen wir diese Freundin Sabine. Sabine hat 3 Kinder im Teenie- und Studentenalter, die an diesem Abend in Berlin geblieben sind. Sie ist zu diesem Zeitpunkt so alt wie Jochens ältere Tochter, also Ende 40, Anfang 50. Oder sagen wir, damit es einfacher für den Kopf wird, sie ist 12 Jahre älter als ich. Und ihr ahnt so langsam, worauf diese Geschichte hinausläuft, oder? Sabine ist blond, trägt ein rotes Sommerkleid und hat ein ansteckendes Lachen. Ohne dass es irgendjemand darauf angelegt hatte, stehen wir an diesem Abend oft bei oder nebeneinander am Stehtisch, die anderen um uns herum und lachen, quatschen, trinken. Und irgendwann wird es auch ein bisschen flirty. Jedenfalls kommt es mir so vor. Und das finde ich in diesem Moment ein bisschen schräg, aber auch irgendwie spannend. Schräg, weil meine Eltern auch da sind, immer in Hörweite oder sogar neben uns am Stehtisch stehend. Und spannend, weil sie trotz ihres Alters an diesem Abend so jung, frech und verspielt wirkt. Es ist auch das erste Mal in meinem Erwachsenenleben, dass ich ein Auge auf eine ältere Frau werfe. Ich habe zwar inzwischen auch schon Dates oder Liebschaften mit Frauen, die Kinder haben, hinter mir, aber es waren immer Frauen in meinem Alter mit kleinen Kindern. Sabine ist da eine ganz andere Hausnummer. Sabine ist eine klassische MILF. Und ich frage mich natürlich an diesem Sommerabend im Jahr 2021 auch, ob dieses ganze neckische Geflirte hier nicht ein bisschen zu klischeehaft ist. Oder ob das eben nur in meinem Kopf stattfindet, denn ich bin auch schon ziemlich gut angetrunken. Außerdem weiß ich auch, dass ich oft weder merke, ob ich flirte oder dass mit mir geflirtet wird. Das haben mir schon einige Frauen erzählt, also sowohl Freundinnen als auch Freundinnen oder Ex-Flirts. Es ist also kompliziert. Auf jeden Fall suche und finde ich Sabine am nächsten Tag auf Facebook. Wo sonst? Ich schreibe ihr eine Nachricht und frage sie unumwunden, ob sie Lust hat, demnächst mit mir was trinken zu gehen. Ich wollte eine neue Gin-Bar in Berlin-Mitte ausprobieren. Vielleicht hätte sie ja Lust, sich dort mit mir zu treffen. Ich achte darauf, dass die Nachricht zweideutig formuliert ist, quasi als Sicherheitsnetz, falls ich mich doch geirrt hatte und wir bei Jochen gar nicht miteinander geflirtet hatten. Man könnte die Nachricht als Einladung zu einem Date interpretieren oder aber als normales Geschäftsessen. Ohne Essen und ohne, dass wir geschäftlich miteinander zu tun hätten, natürlich. Auf jeden Fall hat Sabine Zeit und Lust, sich mit mir zu treffen. Gleich am Donnerstag, also noch dreimal schlafen. Und je näher das Treffen bzw. das Date rückt, desto aufgeregter werde ich und komme mir gleichzeitig immer dämlicher vor. Nee, denke ich, ich habe mich bestimmt geirrt. Denn wie würde das denn bitteschön aussehen, wenn ich plötzlich mit einer 50-Jährigen bei meinen Freunden oder meiner Familie aufkreuzen würde? Wie sollte denn so ein Alltag aussehen? Und außerdem habe ich auch gar nicht wirklich das Zeug, um ein Toyboy zu sein, oder? Mehrfach bin ich kurz davor abzusagen, aber das traue ich mich nicht. Also ist es plötzlich Donnerstagnachmittag, ich habe einen Homeoffice-Tag hinter mir und stehe vor dem Kleiderschrank, unschlüssig, was ich anziehen soll. Wie sehr soll sie merken, dass das hier ein Date ist, frage ich mich. Ich entscheide mich aufgrund der warmen Temperaturen für eine noch nicht allzu sehr abgewetzte Jeans und ein T-Shirt ohne Bandlogo oder dergleichen. Also in meinem Fall schon für was Ordentliches, aber dennoch nichts Formelles. Außerdem trage ich ein schwarzes Basecap, das in dieser Zeit zu meinem Markenzeichen geworden ist. Mit diesem Outfit würde ich sowohl zur Arbeit gehen, als auch zu einem Date. Es ist ein gutes Allzweck-Outfit. Ich bin 10 Minuten eher da als verabredet, stehe vor der Gin-Bar an der Torstraße und rauche eine nervöse Zigarette. Endlich sehe ich Sabine näher kommen, sie winkt und ich denke, ach du Scheiße, du musst hier dringend weg, Patrick. Sie sieht, ich kann es an dieser Stelle nicht anders sagen, aus wie meine Mutter. Und ich kann auf gar keinen Fall meine Mutter daten. Das wäre nicht nur ein gefundenes Fressen für alle Freud-Jünger und die Gruppentherapie, sondern es wäre mir auch viel, viel, viel zu klischeehaft. Schlagartig ist alle Aufregung verschwunden, als sie vor mir steht. In ihrer weißen Arzthelferinnenhose, der altrosafarbenen Bluse, den blondierten Haaren, deren Ansätze schon wieder rauswachsen, was mir ein Gardelegen im Schummerlicht nicht aufgefallen war, den müden Augen und den rosa lackierten Fingernägeln. Sie umarmt mich zur Begrüßung und wir drücken uns jeweils einen flüchtigen Kuss auf die Wange, so wie man es in Frankreich macht. Dabei rieche ich ihr blumiges Parfum, das mich auch an die Parfums meiner Mutter erinnert. Nein, 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 denke ich, das war wirklich eine Schnapsidee. Aber da wir jetzt schon einmal hier sind, muss ich den Abend irgendwie unbeschadet über die Bühne bringen. Alles andere wäre noch unangenehmer, als es eh schon ist. Und es ist ja auch nicht Sabines Schuld. Ich sehe ihr an, dass sie wirklich Bock auf dieses Date hat. Und dass sie es auch als ein Date betrachtet. Oh Mann. Wir sind die beiden einzigen Menschen in der Gin-Bar und setzen uns nebeneinander an einen Ecktisch. In den nächsten 2-2,5 Stunden trinken wir jeweils 3 Gin Tonics, während sich der Laden so langsam füllt und die Jazz- und Big-Band-Musik aus den Lautsprechern immer lauter wird. Damit auf gar keinen Fall romantische Gefühle aufkeimen können, lenke ich das Gespräch schnell auf Sabines Trennung und die Kinder. Ich will alles darüber wissen. Ich selbst erzähle von Natalie, von der Gruppentherapie und dem Burnout im letzten Jahr. Wenn sie mich jetzt immer noch küssen will, ist sie selbst schuld, denke ich. Aber natürlich habe ich auch gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, weil ich sehe, dass sie merkt, was ich da mache. Ihr Glanz in den müden Augen verschwindet mit jedem Gin Tonic ein bisschen mehr und die Pausen zwischen den Gesprächsfetzen werden immer länger. Als ich nach dem 3. Glas auf die Toilette verschwinde und danach vorschlage, wir könnten noch zahlen und dann gehen, sagt sie mir, dass sie die Rechnung schon übernommen hätte. Ich solle mich eingeladen fühlen. Doch ich fühle mich schäbig. Draußen vor der Bar gibt es eine kurze Umarmung und ich biete ihr an, sie zur U-Bahn zu bringen. In Klammern macht man ja so. Aber sie sagte Gott sei Dank, dass sie mit dem Auto da ist und um die Ecke geparkt hatte. Erleichtert trennen sich unsere Wege und ich beschließe, diese ganze Aktion so schnell wie möglich zu vergessen. Knapp! Knapp eine Woche später, bei der nächsten Gruppentherapie, wird, wie so oft zu Beginn, viel geschwiegen. Alle beobachten sich, der Gaumen trocken, die Zunge schwer. Na? Wer möchte beginnen? An wen wollen wir uns heute abarbeiten? Normalerweise kann ich diese intrusive Stille gut aushalten, aber dieses Mal platzt es dann doch aus mir heraus und ich erzähle von Sabine, von Gardelegen und vom Date. Die anderen aus der Gruppe quittieren meine Geschichte mit einer Mischung aus Amüsement und Verärgerung. Amüsement, weil ich meine Themen und Geschichten für die Gruppe immer extra anschaulich und voller Originalzitate nacherzähle, weil mir im Gegenzug die Erzählungen der anderen meist zu lieblos und fade daherkommen. Das war übrigens auch so ein Thema, das uns viele Sitzungen beschäftigt hat, aber darüber erzähle ich dann in der 2019er Folge. Und meine MitstreiterInnen sind auch verärgert, weil ich Sabine nach dem Erlebnis in der Gin-Bar geghostet habe. Sie finden, dass das feige ist und wollen mit mir herausarbeiten, was in mir während der Party in Gardelegen und später beim Date passiert ist. Wir kommen auf die Themen Einsamkeit und Sehnsucht nach Liebe. Ich verwehre mich gegen die Unterstellung, dass mir Sabine schon bei der Party in Gardelegen als aufregendere Version meiner Mutter vorgekommen sein muss. Ich werde auch kurz ungehalten, als man mal wieder in meiner Kindheit herumstochern will, denn bei dieser Geschichte hat das nun wirklich nichts zu suchen, trotz allem okay sein und verstanden haben, dass die Kindheit doch ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis vieler gegenwärtiger Probleme ist, wie ich ja vorhin in der Folge schon zugegeben habe. Ich bereue es auf jeden Fall, aber ziemlich schnell, dass ich den anderen von Sabine erzählt habe und lasse mir dennoch das Versprechen abbringen, dass ich mich bei ihr melde und ihr erkläre, warum ich sie zum Date eingeladen habe und warum das dann aber doch nichts für mich war. Zurück zu Hause setze ich mich gleich an den Laptop und öffne Facebook. Ich will die ganze Sache hinter mich bringen. Ich sehe, dass sie mir nach dem Treffen am Donnerstag noch einmal geschrieben hatte. Sie fand den Abend schön und würde sich jederzeit wieder mit mir treffen, wenn ich Lust hätte. Was man halt so schreibt, um das Gesicht zu wahren, denke ich. Ich brauche mehrere Anläufe, bis ich in einen Flow komme. Aber als ich dann den roten Faden für mich gefunden habe, sprudeln die Sätze nur so raus. Am Ende bin ich ziemlich zufrieden mit meiner Nachricht und finde, dass ich die richtige Mischung aus "Du bist toll", "Es lag nicht an dir" und "Es war trotzdem ein schöner Abend" gefunden habe. Ich habe ihr im Prinzip reinen Wein eingeschenkt. Ich habe ihr erst von meinen Eindrücken während der Party in Gardelegen erzählt, wie toll ich sie da fand, dann von meinen Überlegungen, ob es wirklich flirty zwischen uns beiden war, von meiner Aufregung vor dem Date und der Erkenntnis während des Dates, dass es doch nur ein flüchtiges Schwärmen war. Ich erzählte ihr natürlich nicht, dass ich weglaufen wollte, als ich sie vor der Bar gesehen hatte. Ich schicke die Nachricht ab und kann das erste Mal seit Tagen wieder richtig gut schlafen. 2 Tage später erhalte ich eine Antwort. Sabine bedankt sich für die Erklärung und für meine Offenheit, denn sie hatte sich schon gewundert, weil nach dem Treffen nichts mehr von mir kam. Sie hatte das Treffen auch als Date wahrgenommen, so wie ich es immer vermutet hatte, und fand es durchaus spannend, sich mit mir zu treffen. Und zu Beginn hatte sie sogar überlegt, ob sie mit mir rumknutschen will. Aber mein Bart habe sie davon abgehalten. Mein Bart! Okay. Auf jeden Fall endet ihre Nachricht mit dem Angebot, trotzdem mal wieder was trinken zu gehen, als nettes Nicht-Date, wenn ich Lust habe, denn sie ist immer für sowas zu haben, da sie aufgrund der Trennung wieder mehr Zeit zum Ausgehen hätte. Ich antworte mit einem Daumen-Hoch-Emoji und melde mich nie wieder. Sie sich auch nicht. Mein Vater und Chrissy sind die einzigen Menschen außerhalb der Gruppentherapie, die von der Sabine-Sache wussten. Und meinem Vater hatte ich auch damals das Versprechen abgerungen, diese Geschichte für sich zu behalten. Erzählt hatte ich ihm davon, als wir uns Mitte September zu einem verlängerten Vater-Sohn-Wochenende an die Ostsee verabredet hatten. Wieder einmal möchte ich an dieser Stelle sagen, denn ich hatte doch in einer früheren Folge erzählt, dass wir, ich glaube 2016, auch schon so ein Aussprache- und Beachvolleyball-Wochenende verbracht hatten, oder? Damals hat mir mein Vater von seinem Burnout und seinen Depressionen erzählt. Und beim Trip im September 2021 war ich nun dran mit Deep Talk. Also, um hier ein bisschen Struktur reinzubringen. Wir sind nach Kühlungsborn gefahren, glaube ich. Die anderen beiden Möglichkeiten wären noch Warnemünde oder Timmendorfer Strand. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Kühlungsborn waren. Okay, wie dem auch sei. Wir fuhren da mit dem Wohnmobil hin und kamen am frühen Abend an. Wir wanderten zum Strand, um uns zur Ankunft ein Bier und ein Fischbrötchen zu gönnen. Ich weiß noch, dass wir gerade in unser Fischbrötchen gebissen hatten, als es aus mir heraussprudelte. Ich wollte irgendetwas über meine Kindheit wissen, weil mich diese Traumata aus der Wendezeit, mein Stubenhocker-Dasein und so weiter beschäftigt hatten. Es war ja, wie ihr wisst, die Zeit der Erkenntnisse und Durchbrüche in der Gruppentherapie. Und von meinem Vater versprach ich mir die fehlenden Puzzlestücke, denn es lässt sich ja auch eine direkte Depressionsvererbungslinie von seiner Mutter über ihn zu mir ziehen. Es ist bei uns allen eine Mischung aus Genen und Umwelteinflüssen. Jedenfalls, als es beim Fischbrötchen aus mir heraussprudelte, antwortete mein Vater sowas wie: "Okay, dann geht es jetzt schon los." Denn ich glaube, ich hatte ihm vor dem Trip angekündigt, dass ich Redebedarf hätte, und auf jeden Fall entspann sich daraufhin ein knapp 3-tägiger Dialog zwischen uns. Ich fragte, mein Vater antwortete. Ich sagte, er fragte nach. Ich erzählte von meinen Therapieerkenntnissen, er zog Parallelen zu seinen Erkenntnissen. Die Details sind mir inzwischen aus dem Gedächtnis gefallen, ich erinnere mich nur noch an die Highlights. wie ich ihm aus irgendeinem Grund von der mir nachhaltig unangenehmen Sabine-Geschichte erzählt habe, zum Beispiel. Und wie wir ausführlich über seine Mutter Brunhilde, quasi meine geliebte Oma Stella, geredet haben. Oma hatte ich ja nie wirklich kennengelernt, weil sie schon verstorben war, bevor ich richtig laufen konnte. Aber das habe ich ja schon mal in der 2015er Folge erzählt. Auf jeden Fall war meine Oma in den Gruppentherapiesitzungen immer mal wieder Thema gewesen. Deshalb wollte ich an diesem Wochenende mehr über sie wissen, beziehungsweise herausfinden, ob es da noch unerzählte Geschichten gab, an die sich mein Vater erinnerte. Und während er so erzählte, kamen mir die Tränen. Und ich sagte ihm, dass ich sie schon mein ganzes Leben vermisste. Denn ich hatte schon lange das Gefühl, dass etwas in meinem Leben gefehlt hatte. Diese herzensgute, ihre Enkel über alles liebende, interessierte Großmutter, zu der man nicht nur hinfährt, weil es zu Weihnachten und zum Geburtstag Geld gibt, sondern weil es einfach schön und lustig bei ihr ist. Ich habe Freunde mit solchen Omas und bin immer neidisch, wenn sie von ihnen erzählen. Meine andere Oma, quasi die Mutter meiner Mutter, ist zwar auch hin und wieder, wenn sie gut drauf ist, diese Art von Oma, die ich gerade beschrieben habe, aber solche Momente waren eher die Ausnahme als die Regel. Und es gibt in Kühlungsborn noch ein drittes großes Thema, über das mein Vater und ich sprechen. Auch dieses Thema hat mit meinen neuen Erkenntnissen aus der Gruppentherapie zu tun. Es geht um Fanny. Oh, Fanny. Ich möchte an dieser Stelle nicht so viel von der noch ausstehenden 2019er Folge vorwegnehmen, aber in diesem Jahr hatten Fanny und ich noch einmal ein kleines, großes Jugendliebe-Revival. Unsere Freunde und Freundinnen, unsere Familien und Geschwister fanden das damals lustig und romantisch und gut, aber aus verschiedenen Gründen wurde da damals nichts Festes daraus. Mein Vater findet das während unseres Gesprächs an der Ostsee immer noch schade, denn Fanny ist, wie er mir sagt, immer seine Lieblingsschwiegertochter in spe gewesen. Nicht Katharina, nicht Julie, nicht Natalie in der Vorpsychozeit. Nein, keine meiner anderen längeren Beziehungen konnten Fanny das Wasser reichen, sagt er. Und er fragt nach, warum es vor 2 Jahren wieder auseinandergegangen war. Ich nenne ihm die Gründe. Etwa, dass mir Fanny damals gesagt hat, dass das Kinderthema für sie vorbei sei. Wir waren zu dieser Zeit beide 36 Jahre alt und sie hat mir gesagt, es gebe sie nur im Doppelpack mit ihrem 8-jährigen Sohn. Und quasi auch mit der nicht immer einfachen Beziehung zum Vater ihres Sohnes. Und sie hat mir auch gesagt, dass sie die nächsten Jahre in Königs Wusterhausen südwestlich von Berlin wohnen bleiben will, weil ihr Sohn dort sein gewohntes Umfeld hat, sein Vater auch im Dorf nebenan wohnt, sodass es für sie und ihn einfacher ist, das gemeinsame Kind im Wechselmodell jeweils eine Woche lang zu betreuen. Alles verständlich, alles okay. Aber diese ganze Gemengelage hatte sich für mich so angefühlt, als würde ich mich entscheiden müssen, ob ich ein Leben mit Fanny und ihrem Sohn führen will, das eigentlich nicht für mich, sondern für ihren Ex-Freund, dem Vater ihres Sohnes, gedacht war. Dass ich nur ein Ersatz wäre. Das hat sie mir niemals so gesagt und ganz sicher würde sie in diesem Moment auch den Kopf schütteln und sagen, Mann, Patrick, auf was für Gedanken kommst du denn jetzt schon wieder? Ich weiß, aber der 2019er Patrick hat ebenso gedacht. Und mein Vater hört sich das alles aufmerksam an und stellt mir am Ende meines Monologs eine simple Frage. Und? Denkst du das heute immer noch? Ich schaue in den Sternenhimmel und antworte, ohne groß darüber nachzudenken, nein. Ich hätte heute richtig große Lust auf so ein Abenteuer mit Fanny und ihrem Sohn. Ich hätte auch gar kein Problem damit, nach Königs Wusterhausen zu ziehen. Mein Vater lächelt, wir schweigen und nippen an unseren Getränken. Dann sagt er, vielleicht solltest du ihr das mal sagen. Ich überlege und antworte, naja, sie hat ja inzwischen einen neuen Freund und so. Mein Vater zuckt mit den Schultern, das kann dir doch egal sein, oder nicht? Stimmt eigentlich. Ich meine, ich kenne ja ihren neuen. Er wohnt, wie aufmerksame Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen, eine Etage über mir. Und da ich ihm, seit mir das Fanny damals erzählt hat, immer wieder im Treppenhaus begegne, kann ich mit voller Überzeugung sagen, er kann mir nicht das Wasser reichen. Und im Grunde wissen wir das beide. Schließlich schaut er immer zu Boden, wenn wir aneinander vorbeilaufen. Nun ja. Ich nicke also und fühle mich auf einmal ganz euphorisiert. Natürlich, ich sollte sie anrufen. Jetzt, sofort. Aber weil es spät am Samstagabend ist, schreibe ich ihr nur eine Textnachricht. Fanny, ich hätte sehr große Lust, mal wieder mit dir zu telefonieren. Ich weiß, ich habe mich kaum gemeldet. Das tut mir leid. Ich möchte gerne wieder mehr Kontakt zu dir. Der Text endet mit einem Umarmungs-Emoji. Dann schicke ich ihn ab. Das Vater-Sohn-Wochenende endet am nächsten Tag und wir fahren zurück Richtung Berlin. Am Donnerstag, also 5 Tage nach meiner Kontaktaufnahme, hat Fanny endlich Zeit für unser Telefonat. Mein Herz schlägt mir bis zur Brust, als das Freizeichen ertönt. Es klingelt 4-mal, 5-mal, 6-mal. Endlich hebt Fanny ab und ich höre an ihrem Lachen und ihrem »Hallo Patrick«, das einen Halbton höher klingt als normal, dass sie ebenfalls nervös ist. Ich überlege, ob ich mit der Tür ins Haus fallen soll, ob ich ihr sagen soll, warum ich unbedingt mit ihr telefonieren wollte. Fanny, Baby, pass auf. Ich weiß, du hast einen Freund und der ist bestimmt auch ganz okay, aber ich liebe dich. Ich möchte morgens mit dir aufwachen und abends neben dir einschlafen. Ich möchte nur noch mit dir rumknutschen und so. Ich ziehe auch morgen zu dir nach Königs Wusterhausen, wenn du möchtest. Und für deinen Sohn werde ich der coolste Bonus-Dad überhaupt sein. Ich war vor 2 Jahren einfach noch nicht so weit, aber heute bin ich es. Wirklich. Bitte glaube mir. Ich möchte mein Leben mit dir und deinem Sohn teilen. Das wird richtig, richtig groß. Du musst nur noch mit deinem Freund Schluss machen und dann kann der Rest unseres gemeinsamen Lebens beginnen. Was sagst du? So ungefähr habe ich das auch in der letzten Gruppentherapie-Session einen Tag zuvor manifestiert. Doch bevor ich zu meinem Plädoyer für die große Fanny- und Patrick-Liebe ansetzen kann, kommt sie mir zuvor. Und, wie geht es dir? Was treibst du so gerade? Okay, erstmal Smalltalk zum Warmwerden. Ich denke, das ist wahrscheinlich besser so. Ich will sie ja auch nicht mit meinem Geständnis gleich überfordern. Also antworte ich, dass es mir gut geht. Dass ich gerade im Büro sitze und an der Kommunikationsstrategie für die neue Dark Horse Academy sitze, Arbeitskram eben. Oh, und dass ich mich vor ein paar Tagen zum 2. Mal gegen Corona habe impfen lassen und jetzt immun und unbesiegbar bin. Ein Scherz natürlich und Fanny lacht. Was mich freut, denn wir beide wissen, dass Humor unsere Love Language ist, neben Hintern massieren. Aber ich höre auch, wie ihr Lachen wieder ins Nervöse abkippt. Sie sagt, das ist schön. Ich würde mich auch gerne ein 2. Mal impfen lassen. Pause. Aber ich, noch eine Pause, darf gerade nicht. Wieder eine Pause. Okay, sage ich. Weil du gerade Corona hast? Erneut eine Pause. Und ich weiß, was sie als nächstes sagen wird, noch bevor sie es sagt. Und mein Herz bricht schon mal im Voraus. Mir wird auch richtig flau im Magen und ich muss mich hinsetzen, weil mich meine Beine nicht mehr tragen wollen. Aber sie sagt eben das, was all meine Pläne, Wünsche und Hoffnungen pulverisiert. Nein, ich bin schwanger. Es klingt vorsichtig, unsicher. Fanny ahnt vielleicht, dass ich verletzt sein könnte. Und dass ich ihr sagen möchte, willst du mich verarschen? Ich dachte, du willst keine Kinder mehr. Das war doch einer der Gründe, warum das damals doch nicht geklappt hat zwischen uns. Aber ich überrasche sie und mich und sage ganz erwachsen und ruhig Glückwunsch.
Ich atme.
Ich atme tief ein und aus. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren, Patrick, denke ich und frage. Und, im wievielten Monat bist du? Sie sagt es mir und erzählt, dass sie auch schon einen Bauch habe. Ich sage, okay. Und kümmere mich wieder ums Atmen. Ich möchte das hier alles nicht mehr. Ich möchte auflegen und vergessen, dass ich sie immer noch liebe. Obwohl sie mir gerade zum dritten Mal das Herz gebrochen hat. Nach einer viel zu langen Schweigesekunde sagt Fanny, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt wahrscheinlich etwas geschockt bist. Ich atme und höre stumm zu. Und glaub mir, ich war das auch, als ich es erfahren habe, denn, wie du weißt, wollte ich ja nicht noch ein Kind. Aha, presse ich hervor und atme weiter. Aber er, in Klammern ihr Freund, mein Nachfolger, der Treppenhausschleicher. Aber er hat sich so gefreut. Und ich mich dann irgendwie auch. Ich wollte das dann nicht wegmachen lassen. Ich denke, so, er hat sich gefreut. Ach, Fanny, ich hätte mich damals auch gefreut, wenn du ein Kind mit mir nicht kategorisch ausgeschlossen hättest. Wahrscheinlich wären wir dann heute noch zusammen, ob mit oder ohne zweitem Kind. Verdammte Kacke. Ich merke, wie ich wütend werde. Und ungerecht. Denn das steht mir doch gar nicht zu, ermahne ich mich. Sie wollte halt damals auf gar keinen Fall ein Kind mit mir. Und ich wollte damals auch auf gar keinen Fall Ersatzvater ihres Sohnes sein oder nach Königs Wusterhausen ziehen. Ich habe meine Einstellung inzwischen geändert und Fanny ihre auch. Was bilde ich mir also ein, sauer zu sein? Bloß weil ich verletzt bin? Bloß, weil mir in diesem Moment klar wird, dass ich mit meiner Love Story ein paar Monate zu spät um die Ecke komme? Bloß, weil ich es versaut habe und es kein Fanny und Patrick Teil 3 geben wird? Bloß, weil wir auf asynchronen Zeitlinien unterwegs waren und ich erst dann bereit für ein Leben mit ihr war, als dieses gemeinsame Leben für sie schon längst nicht mehr zur Debatte stand? Ja, all das. Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich lege auf oder ich beruhige mich endlich und telefoniere noch ein bisschen mit ihr und lege dann erst auf, um mich danach höchstwahrscheinlich nie wieder bei ihr zu melden. Ich entscheide mich für Variante 2, denn ich will kein Arsch sein. Schließlich geht es hier um Fanny. Und ich will erwachsen mit der Sache umgehen, jedenfalls in der nächsten halben Stunde. Alles, was danach passiert, steht noch in den Sternen. Also gestehe ich ihr natürlich nicht meine Liebe, sondern lasse mich auf ein Gespräch ein, das ihre Schwangerschaft und ihren Freund nicht mehr streift und sich stattdessen um ihren Sohn dreht und ihre Arbeit und meine Arbeit und unsere alten Schulfreunde und Freundinnen von früher. Als wir uns dann endlich verabschieden, glaube ich immer noch, dass wir uns nie wieder hören oder sehen werden, aber ich bemühe mich, mir das nicht anmerken zu lassen. Als sie auflegt, kann ich endlich meinen Tränen freien Lauf lassen und mich in meinem Schmerz und Selbstmitleid suhlen. Eine Viertelstunde später sitze ich wieder an meinem Schreibtisch und versuche, mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Es klappt aber nicht. Ich habe ein paar Monate später noch einmal von Fanny gehört, beziehungsweise gelesen. Sie hat mir ein Foto vom Baby geschickt. Die Geburt ist ohne Probleme verlaufen, Mutter und Kind geht's gut. Ganz abgerissen ist der Kontakt danach dann doch nicht. Wir schreiben uns noch an unseren Geburtstagen und einmal haben wir auch noch telefoniert, weil ich zwischendurch die fixe Idee hatte, Fanny als Gesprächspartnerin für die 1999er Folgen zu gewinnen. So wie ich es dann später mit meinem ehemaligen Professor in den 2011er Folgen handhaben werde. Und wie cool wäre es, bitteschön, unsere Kennenlerngeschichte von damals aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln nachzuerzählen. Wo decken sich unsere Erinnerungen? Wo gehen sie auseinander? Und da das Ganze zu diesem Zeitpunkt auch schon 25 Jahre her ist, werden wir wahrscheinlich eher über unsere früheren Ichs lachen, anstatt von wehmütigen Gefühlen übermannt zu werden. Denke ich jedenfalls. Und Fanny kann sich das auf jeden Fall vorstellen, eine Folge mit mir aufzunehmen, aber sie erbetet sich Bedenkzeit und sagt dann doch ein paar Tage später ab, weil sie keine Ahnung hat, wie sie ihrem Freund verklickern soll, dass sie mit der Liebe ihres Lebens eine Podcast-Folge aufnehmen wird. Ich habe das jetzt mal paraphrasiert. Sie sagt aber tatsächlich, dass er auf mich eifersüchtig ist, weil er weiß, welche große Rolle ich in Fannys Leben gespielt habe. Deshalb war es ihm auch immer unangenehm, mir im Treppenhaus begegnen zu müssen. Und deshalb ist er schlussendlich auch zu ihr nach Königs Wusterhausen gezogen. Ein bisschen freut mich das ja schon, was sie da sagt, auch wenn ich mir davon nichts kaufen kann. Okay, so viel dazu. Wie gesagt, wenn ich die 2019er Folge auslose, liefere ich die noch fehlenden Puzzlestücke dieser tragischen Geschichte nach. Gut, was haben wir aus dem Jahr 2021 noch offen? Im Prinzip nur noch eine mittelgroße Geschichte, die ich aber vielleicht doch nicht so ausführlich ausbreiten werde, wie ich es ursprünglich vorhatte, denn die Folge hier wird ja schon wieder sehr lang. Sorry dafür. Also, es geht um eine Reise nach Portugal. Dort bin ich nämlich für 4 Wochen im November. Und es ist auch das erste Mal, dass ich dort bin. Und da ihr ja inzwischen wisst, dass ich ungern allein verreise, verrate ich euch auch, mit wem ich dorthin geflogen bin. Mit meinen Naupau-Freunden. Und ein paar echten Idioten, die mir den Portugal-Trip in den ersten 2 Wochen fast unerträglich gemacht haben. So, und nach dieser Vorrede muss ich noch kurz ausholen. Im März 2019 bin ich mehr oder weniger in einen neuen Freundeskreis hineingeraten. Ich habe Laura und Matthias kennengelernt, 2 Leute in meinem Alter, die im Umland von Köln ein großes Haus gemietet haben, um daraus einen Coworking- und Co-Living-Ort auf dem Land zu machen. Dieses Projekt haben sie Naupau genannt. Ein Kofferwort aus den Begriffen Now, also auf Deutsch jetzt, und Power. Wobei ich mir gerade nicht mal sicher bin, ob diese Herleitungsgeschichte wirklich stimmt. Sorry. Auf jeden Fall hat Laura das Projekt Naupau damals immer ein Experimentierfeld für artgerechtes Leben und Arbeiten genannt. Eine Formulierung, die mir gefallen hat. Und Laura war es auch, die im Herbst 2018 über LinkedIn den Kontakt zu mir aufgenommen hat. Ich war damals gerade so lebend aus der Natalie-Nummer herausgekommen und hatte eigentlich wenig Lust auf Menschen im Allgemeinen, aber Laura hat mir eine interessante Nachricht geschrieben und ich habe ihr geantwortet und wir haben dann telefoniert und so entspann sich langsam eine Bekanntschaft, die dann im Frühjahr 2019 in eine Freundschaft mündete. Ach, und Laura kennen einige von euch auch als die Co-Moderatorin meines 2. Podcasts Schokolade fürs Ohr. Hashtag Hörempfehlung der Woche. Ausführlicher über die Anfangszeit bei Naupau werde ich auch in der, ihr wisst es, 2019er Folge erzählen, wenn sie ausgelost wird. Diese Folge wird also lang werden. Auf jeden Fall ist der Naupau-Freundeskreis damals neben Fanny und der Gruppentherapie mein Lebensretter in der Post-Natalie-Ära gewesen. Ohne diese tollen Leute wäre ich krachen gegangen, ganz sicher. Leider kam dann im Frühjahr 2020 die große Pandemie und das Naupau-Haus, ein feuchter Architektentraum aus Holz und Glas, ließ sich von der Gemeinschaft nicht mehr finanzieren. Auch ich habe zu diesem Zeitpunkt monatlich einen Mietbetrag gezahlt, um dort mein Second Home zu haben. So wie noch ungefähr 10, 15 andere Leute, die alle zur Hausgemeinschaft gehörten. Trotzdem war die Miete zu teuer, weil der Vermieter absurd viel Geld gemessen an der Größe und Lage des Hauses haben wollte. Aber gut, sind wir eben ausgezogen, auch wenn es damals geschmerzt hat. Laura und Matthias hatten wie die meisten anderen eine Wohnung in Köln oder Düsseldorf und haben dann die Ausgangs- und Kontaktsperren in ihren Wohnungen verbracht. Die Gemeinschaft ist in die Online-Welt gewechselt und anstatt uns regelmäßig im Naupau-Haus physisch zu sehen, hatten wir wöchentliche Zoom-Calls, um miteinander in Kontakt zu bleiben. 2021 dann, ging uns das zunehmend auf die Nerven und die Idee entstand, dass wir ja alle, beziehungsweise alle, die wollen, zusammen Urlaub machen könnten. Zum Beispiel in Portugal. Dort wollten wir ein Haus für ein paar Wochen mieten und ein neues Naupau auf Zeit aufmachen sozusagen. Am Ende haben wir uns auf 4 Wochen im November geeinigt und haben eine 2-stöckige Villa mit offener Wohnküche, Pool, Garten und 6 Schlafzimmern für insgesamt maximal 16 Personen gebucht. Die Villa stand in Odeaxer am südlichen Zipfel Portugals und fußläufig 10 Minuten vom Sandstrand entfernt. Ein kleines Paradies auf Erden also. Die Finanzen waren unkompliziert geregelt. Alle legen zusammen, wer kürzer als 4 Wochen bleibt, zahlt anteilig ein bisschen weniger Miete. Ansonsten werden alle Einkäufe und Mietwagen und sowas geteilt. Niemand schaut auf den letzten Cent und alle vertrauen darauf bzw. wissen, dass sich das alles eh am Ende irgendwie ausgleicht. Easy peasy. Und wir hatten mit diesem Modus ja schon Erfahrung und waren als Naupau-Gemeinschaft auch eher sozialistisch eingestellt. Obwohl 95% aller Naupau-Mitglieder im Westen geboren sind. Nun gut, Kilian, der ein paar Monate nach mir zum Freundeskreis gestoßen ist und inzwischen zu meinen sehr guten Freunden gehört, hat sich um die Organisation und Planung der Reise gekümmert. Und da sich bald herausstellte, dass viele wegen der Arbeit oder aufgebrauchten Urlaubstagen doch nicht mitkommen würden, öffneten wir die Einladung für Freunde und Familie, sodass am Ende zum Beispiel Chrissy und mein Bruder jeweils unabhängig voneinander für 1 Woche mit nach Portugal gekommen sind. Wie gesagt, easy peasy. Nee, leider nicht. Kilian hatte bei seiner Gästeauswahl nämlich weniger Glück als ich. Während er in Portugal das Pärchen Jan und Julia samt Hund erfolgreich in den Freundeskreis einführte, ließ er sich gleichzeitig von einer bekannten Arbeitskollegin bequatschen, auch mitkommen zu dürfen. Und während Jan und Julia menschliche Juwelen sind, war besagte Bekannte ein absoluter Griff ins Klo. Zu allem Überfluss hieß sie auch noch Nathalie. Und hatte 3 eigene Freunde im Schlepptau, die sich ebenso wie sie absolut unterirdisch benommen haben. Im Grunde lief schon alles bei der Anreise schief. Weil alle außer Nathalie und ihre 3 Spezies nicht am ersten Tag der Miete anreisen konnten, nahmen quasi die 4 Nicht-Naupau-Leute das Haus in Beschlag. 2 Tage später kam Kilian dazu und nochmal 1 Tag später war ich dann am frühen Abend auch endlich da. Alle anderen Naupau-Freunde würden Tag für Tag nach und nach anreisen, sodass wir an Tag 10 den Peak mit 12 Leuten erreichen würden. So war jedenfalls die Planung. Und insgesamt haben da am Ende 20 Leute im Haus übernachtet, aber eben nicht alle gleichzeitig. Ich hole zu lange aus, oder? Das verstehe ich. Aber der Umweg wird gleich noch wichtig. Auf dem Flug nach Portugal ist meine Vorfreude riesig. Ich hatte so ein Bild von Big Brother Staffel 1, aber in cool vor meinen geistigen Augen. Oder so eine Gemeinschaft wie im Film L'Auberge Espagnole, Barcelona für ein Jahr. Die anderen Naupau-Leute auch. Wir kennen uns ja, wir mögen uns. Als ich dann aber nach langer Anreise am frühen Abend ankomme, öffnet mir Kilian mit einem peinlich berührten Gesichtsausdruck die Tür. Ich komme in den offenen Wohnzimmer-Küchenbereich im Erdgeschoss, quasi das kulturelle und emotionale Zentrum des Hauses, und blicke auf 3 Mädels und einen Typen, die an einem großen Esstisch und auf einer ausladenden Sofaecke verteilt auf ihre Laptops starren. Alle tragen Kopfhörer. Ich winke und rufe ein freudiges »Hallo, ich bin Patrick, schön endlich hier zu sein« in den Raum. Und warte auf eine Reaktion. 3 Leute blicken auf, 2 nicken und Nathalie lächelt kurz, um sich dann wieder mit dem Laptop zu beschäftigen. Ich schaue Kilian an und frage, was ist denn hier los? Ich dachte, ihr sitzt hier schön gemütlich zusammen, habt schon ein bisschen Aperitif vorbereitet und zwingt mir das 1. Glas Rotwein zur Begrüßung auf. Kilian antwortet, du, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre auch genau das passiert, aber die anderen haben viel zu tun und brauchen noch ein bisschen. Komm, Ich zeig dir derweil erstmal dein Zimmer. Ohne abzuwarten, wandere ich mit meinem Reisekoffer den Flur entlang und blicke jeweils in die vier großen Schlafzimmer mit Doppelbetten und eigenem Bad, die sich links und rechts vor mir auftun und denke, geil! Große Fenster, einen Blick in den Garten und auf den Pool. Morgens würde mir die Sonne ins Gesicht scheinen. Ich war sofort komplett in Urlaubsstimmung, trotz der seltsam unterkühlten Begrüßung. Kilian tippt mir von hinten auf die Schulter und hat wieder diesen peinlich berührten Gesichtsausdruck. Sagt er, wir schlafen unten. Ich so, wo? Er, unten im Kellergeschoss, da sind nochmal zwei Zimmer. Dort schlafe ich im Sechsbettzimmer und entweder pennst du bei mir oder schläfst erstmal im separaten Zimmer mit Doppelbett. Ich, und hier oben? Er, da schlafen die anderen. Ich, du meinst, die Leute, die es nicht mal schaffen, mich ordentlich zu begrüßen, die sind zu viert, aber hier oben gibt es 8 Schlafplätze. Kilian zuckt mit den Schultern. Du, als ich hier gestern ankam, war schon alles aufgeteilt. Jeder schläft alleine im eigenen Luxuszimmer. Ich bin dann erstmal nach unten, habe aber schon angekündigt, dass wir noch einmal über die Bettensituation reden müssen. Während er mir das erzählt, steigen wir die Treppe in den dunklen, kühlen, ausgebauten und renovierten Kellerbereich hinab. Hier gibt es auch eine verstaubte Sitzecke, ein Zimmer mit angestaubten Fitnessgeräten, eine Waschmaschinenkammer, ein Gemeinschaftsbad im kalten Neonlicht sowie 2 Schlafzimmer, in denen jeweils 6 und 2 Betten stehen. In den beiden Schlafzimmern gibt es schmale Fenster, die man nur anklappen kann und durch die ein bisschen Licht von schräg oben fällt, wenn man Glück hat. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie bei Downton Abbey oder eben Big Brother aus den späteren Staffeln. Oben Luxusbereich, unten karge Jugendherberge. Ich sage zu Kilian, auf jeden Fall besprechen wir die Bettensituation. Diese Leute sollen sich nicht einbilden, dass ich die gesamten 4 Wochen hier unten schlafe. Was denken die sich überhaupt? Kilian nickt. Er hatte ein Rotationssystem im Kopf, sodass alle Leute mal in den Genuss von Sonnenlicht am Tage kämen. Nun gut, ich stelle also mein Zeug erstmal ab. Zurück im Erdgeschoss beachten mich die anderen immer noch nicht und ich stecke sie in die Schublade mit der Aufschrift Vollidioten, wie recht ich doch behalten sollte. Kilian stellt sie mir vor. Neben Nathalie gibt es noch 2 Mädels, die wie sie Ende 20, Anfang 30 sind und deren Namen ich nicht mehr weiß. Die eine schlanke Blondine, würde ich unter anderen Umständen wahrscheinlich attraktiv finden, aber spätestens als ich erfahre, dass sie als Beraterin für McKinsey arbeitet, hat sie sämtlichen Reiz verloren. Nathalie trägt eine auffallend gerahmte Brille auf einer blassen Nase. Sie hat strubbeliges braunes Haar und trägt Schluffi-Klamotten. Recht bald würde ich feststellen, dass sie immer betont ruhig und achtsam redet und alle Reizwörter benutzt, mit denen mich ESO-Spinnerinnen und Spinner regelmäßig vergrätzen. Der einzige Typ in der Viererrunde entpuppt sich als ein großer, schlaksiger Däne mit rotblondem Haar und Nickelbrille. Er heißt Nikolas und spricht als einziger kein Deutsch, was die Diskussionen um Schlafplätze und generelles Verhalten im Haus in den folgenden Tagen ein bisschen anstrengender macht als nötig. Alle haben Nikolas irgendwann im Laufe der Reise gehasst. Ich schon am ersten Abend. Denn er ist ein arroganter Kopenhagen-Klischee-Hipster, der als Webdesigner einen Haufen Kohle verdient, aber bei jeder sich bietenden Gelegenheit erzählt, dass er aus ethischen Überzeugungen dem minimalistischen Lifestyle frönt. Das macht er mit so einer nervigen, betont coolen, tiefer gelegten Stimme im Vocal Fry. Er klingt wie ein stupider amerikanischer Teenager auf TikTok. Nikolas hat keine eigene Wohnung, sondern crasht bei wechselnden Freunden oder Short-Term-Girlfriends und lebt aus einem großen Reiserucksack. Während der gesamten 2 Wochen, die ich ihn erlebe, bevor sich unsere Wege Gott sei Dank trennen, trägt er dieselben 2 Hemden, die immer einen Knopf zu viel geöffnet sind. Er ist in seinem ganzen Wesen das komplette Gegenteil des Bildes, das man von Dänen im Allgemeinen hat. Dänen gelten ja als fröhlich, offen, redselig, gastfreundlich, sozial und nett. Nikolas war missmutig, maulfaul, zynisch und eigenbrötlerisch. Kilian und ich haben damals bis zum Schluss nicht verstanden, warum den die drei Frauen überhaupt mitgenommen haben. Nur wenn eine hübsche Frau in Reichweite war, hat sich sein Verhalten um 180 Grad gedreht. Etwa als er Chrissy kennengelernt hat. Da hat er dann immer versucht, charmant und eloquent zu wirken. Natürlich trotzdem mit seiner nervigen Vocal-Fry-Stimme. Was für ein Idiot. Okay, ich will unser aller Geduld nicht überstrapazieren, deshalb straffe ich die Nacherzählung jetzt mal ein bisschen. Kilian und ich gehen zum Strand und freunden uns da an meinem ersten Abend gleich mit Renato, dem Besitzer eines kleinen Beach-Restaurants, an. Wir werden hier die nächsten Tage regelmäßig einkehren und uns Gin Tonics gönnen, um nicht ausrasten zu müssen. Zurück im Haus sitzen die vier Fremden zusammen und haben sich einen Topf Nudeln mit Tomatensauce gemacht. Wow! Es gibt eine Flasche Rotwein, von der man uns aber nichts anbietet. Schließlich haben wir sie nicht mit eingekauft. Immerhin entschuldigen sie sich für den Empfang von vorhin, beziehungsweise die drei Frauen machen das. Und Natalie erklärt, dass sie alle zusammen ein gemeinsames Projekt hätten, das sie im November beschäftigen wird. Deshalb werden sie alle vier viel arbeiten müssen. Und da das WLAN im Haus nur im Wohnzimmer-Küchenbereich halbwegs akzeptabel funktioniert, werden sie sich die ganze Zeit hier breit machen müssen und hoffen, dass wir darauf Rücksicht nehmen. Ich habe in meinen Mund hineingebrochen und es wieder heruntergeschluckt. What the fuck? Kilian und ich erzählen den Spinnern dann erst einmal, wie wir uns die Zeit hier im Haus vorstellen und alle anderen unserer Crew auch. Party, Musik, Pool, gemeinsam kochen, spielen, Wein trinken, lachen, quatschen. Natürlich haben wir uns auch ein bisschen Arbeit mitgenommen und die meisten der anderen, die noch kommen, können auch nicht die ganze Zeit Urlaub machen, aber dennoch sind wir hier alle, um in erster Linie gemeinsam Spaß zu haben, sage ich. Und ergänze, und glaubt man nicht, dass ihr hier die gesamte Zeit oben in den Zimmern schlafen könnt. Daraufhin entfacht eine mehrtägige, krisenhafte Diskussion, die immer kurz davor ist, ins Unschöne zu kippen, da sich Kilian und ich besonders von Nikolas provoziert fühlen, der immer wieder sagt, I was here first, I'm gonna sleep in the biggest room up here, that's it. Ich war hier zuerst, ich schlafe in dem größten Zimmer hier oben, basta. Der dänische König hatte keinen Bock, auch nur eine Nacht im Keller zu verbringen und weil er ja seit Tag 1 hier ist, würde er ja auch den größten Anteil an der Miete zahlen, sagt er, deshalb stünde ihm das schönste Zimmer zu. Und er behauptet, dass er mit seinen 1,90 Meter nur in das eine Doppelbett in seinem okkupierten Zimmer passt. Mehrfach bin ich kurz davor, ihm die Flasche Rotwein durchs Gesicht zu ziehen, da ich mich von seinem überheblichen Lächeln provoziert fühle. Zwei Tage später stößt Chrissy zu uns und empfindet die Stimmung im Haus als unangenehm. Sie traut sich nicht, in der Küche Lärm zu machen, in Klammern Kaffeemaschine befüllen, mit Töpfen klappern, was kochen und so, und findet ebenso keinen Zugang zu den fremden Leuten am Tisch, weil diese nur auf ihre Laptops starren. Mit Kilian dagegen ist alles gut, was mich besonders freut, da sich in diesem Augenblick quasi zwei Freundeskreise vermischen. Am Abend machen wir drei dann erstmal unser eigenes Ding und essen auswärts. In den nächsten Tagen erkunden wir die umliegenden Städte und Dörfer oder hängen am Strand ab. Das Wetter ist zwar zu kalt, um baden zu gehen, aber mild genug, um nackte Füße zu haben. Drei Tage nach Chrissy kommen Laura und Matthias mit Wohnmobil und Hund und Kind an. Jan und Julia und Hund 2 schlagen ebenfalls auf, genauso wie Jusch und eine zweite Julia mit einem zweiten Wohnmobil. Und eine holländische Freundin von beiden, eine zweite Laura, reist aus Barcelona an. Keine Bange, ich frage das nachher nicht als Klassenarbeit ab. Auf jeden Fall verstehen wir uns alle super und da wir nun nach 7 Tagen endlich in der Überzahl sind, haben wir auch das Partyhaus mit gemeinsamen Koch- und Spieleabenden, das wir uns alle immer gewünscht haben. Vorher haben Kilian und ich noch ein zweites WLAN besorgt, damit die 4 Vielarbeiter in ihren Zimmern vor sich hinarbeiten können und uns nicht mehr mit ihrem Bedürfnis nach Stille und Konzentration auf die Eier gehen. Lediglich spätabends kommt es zu kleineren Meinungsverschiedenheiten, weil die Dauerarbeiter früh ins Bett wollen und Wand an Wand mit dem Wohnzimmer-Küchenbereich schlafen. Als ich vorschlage, dass sie in den Keller ziehen könnten, wo es sehr viel ruhiger ist, zeigen sie mir einen Vogel. Und ich schwöre bei Gott, viel fehlt nicht mehr und ich begehe eine Straftat. Denn im Gegenzug setzen es die 4 Vollidioten durch, dass sie 2 der 4 Luxuszimmer im Erdgeschoss behalten dürfen. Die anderen beiden werden für Laura, Matthias und Kind sowie Chrissy und Laura 2 freigemacht. Es herrscht ein brüchiger Burgfrieden, der exakt zur Hälfte des Mietzeitraums endet. Denn just an dem Tag, als mein Bruder sowie 2 weitere Naupau-Freunde anreisen, schickt uns die Vermieterin eine Haushälterin ins Haus, die Bettzeug wechseln und ein bisschen putzen soll. Wir sagen zwar, dass es nicht nötig ist, aber die Vermieterin besteht darauf. Eine Stunde nachdem die Haushälterin wieder weg ist, bekommt Kilian einen Anruf. Die Vermieterin ist total wütend und gibt uns 30 Minuten Zeit, um das Haus zu räumen. Sie würde unseren Aufenthalt sofort stornieren und auch die gesamte Miete einbehalten, da wir sie vorsätzlich betrogen hätten. Kilian versteht erstmal nur Bahnhof. Anscheinend aber hat ihr die Haushälterin mitgeteilt, dass da gerade 12 Leute, 2 Hunde und 1 Baby im Haus wohnen und außerdem stünden da 2 Wohnmobile auf dem Hof, in denen noch weitere Leute schlafen würden. Sie, die Haushälterin, vermutet, dass wir die Villa selbst illegal untervermieten, um Geld zu machen. What the fuck? Der Konflikt wird sich die nächsten Stunden lang hinziehen. Zwischendurch versuchen auch die Leute von Booking.com zu vermitteln, da wir die Villa über diese Plattform gebucht hatten, aber es nützt alles nichts. Die Fronten sind verhärtet. Die Vermieterin pocht darauf, dass im Mietvertrag steht, dass nur die Leute, die den Schlüssel am ersten Tag der Miete in Empfang genommen haben, im Haus wohnen dürfen. Also quasi die 4 Vollidioten. Was für ein Quatsch. Kilian hatte 16 Bewohner in der Mietanfrage angegeben. Und zu dem Zeitpunkt, als die Haushälterin zum Spionieren kommt, sind ja auch noch nicht einmal 16 Leute im Haus anwesend. Was für eine Farce. Was für ein unnötiger Ärger. Nun gut. Am Ende einigen wir uns, dass wir nur die Tage zahlen müssen, die wir auch tatsächlich da gewesen sind. Aber wir sollen innerhalb der nächsten 2 Stunden ausziehen und müssen dementsprechend schnell eine neue Unterkunft finden. Unsere kurzzeitige Obdachlosigkeit verbringen wir im Beach-Restaurant von Renato und trinken einen Abschieds-Gin-Tonic, denn Jan findet uns ein neues Haus im 30 Kilometer weiter östlich gelegenen Albufeira, das aber leider anders als Odiacher eine Touri-Hochburg ist. Die zweite Unterkunft ist nicht mehr ganz so schön, aber zweckmäßig genug für die letzten Tage in Portugal. Mit dem Umzug endet auch die nervige Zusammenwohnsituation mit Nathalie, Nicolas und den anderen beiden namenlosen Frauen, denn sie haben sich eine eigene Unterkunft gesucht. Allerdings lassen sie es sich nicht nehmen, die Hälfte unserer letzten Einkäufe und Vorräte einzusacken, für die sie keinen Cent bezahlt hatten. Echte Ehrenmenschen eben. Obwohl der ungeplante Umzug stressig und nervig war, kehrte im Anschluss Ruhe ein und wir haben noch ein paar schöne Tage in Albufeira verlebt. Als das Abenteuer in Portugal zu Ende ging und ich im Flugzeug nach Berlin zurücksaß, verließ ich das Land mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es war anstrengender gewesen als nötig, aber wenn es schön war, war es auch viel schöner als nötig gewesen. Die Freundschaften wurden enger, die Gruppenliebe stieg und ich fand es toll, dass sowohl Chrissy als auch mein Bruder Toni die Gelegenheit hatten, meinen Kölner Naupau-Freundeskreis kennenzulernen und endlich die Gesichter hinter meinen Geschichten zu erleben. Auf die vier Vollidioten hätten wir alle verzichten können, aber aus solchen Dingen lernt man ja. Außerdem bot dieses Erlebnis auch genug Stoff für Geschichten, die man sich später immer mal wieder erzählen kann. Kurz vor Weihnachten bekam ich damals übrigens einen Anruf von Laura und Matthias. Sie hatten frohe Kunde im Gepäck. Im Januar 2022 würde es zurück ins Naupau-Haus gehen. Der Vermieter hatte sich nämlich bei ihnen gemeldet und hatte sie gebeten, doch wieder einzuziehen. Es würde sogar ein bisschen weniger Miete kosten als vorher. In der Zwischenzeit war das Haus nämlich leer gestanden. Er hatte keine neuen Mieter gefunden. Laura und Matthias beschlossen in diesem Zusammenhang fest ins Haus zu ziehen und fragten mich, ob ich mir das auch vorstellen könne. Ich wich aus, aber eigentlich war ich mir sicher, meine Zeit in Berlin war noch nicht zu Ende. Wie es aber mit Laura, Matthias, Naupau und dem Haus weitergeht, darüber werde ich noch in den Folgen über die Jahre 2022 und 2023 sprechen. Wir können also gespannt sein. Dann läuten wir jetzt mal so langsam wieder den Schlussakkord ein. Ein großes Thema aus dem Jahr 2021 habe ich aber unter den Tisch fallen lassen. Meine Musikaufnahmen für das zweite Soloalbum als die Erinnerungsmaschine. Das würde hier nämlich den Rahmen sprengen, deshalb möchte ich meine musikalischen Ambitionen in eine Bonusfolge packen. In dieser wird es dann um den gesamten Zeitraum zwischen 2018 und 2021 gehen, denn das Ende der Beziehung zu Natalie hatte damals einen neuen Inspirationsschub freigesetzt, der mich zurück zur Musik führte. Selbst die Schmutzengel haben in dieser Zeit eine One-Night-Only-Reunion gehabt. Die ist, wie so vieles, was ich heute angeteasert habe, im Jahre 2019 passiert. Aber wie gesagt, über meine Musik gibt es gegen Ende dieses Projekts hier noch eine Bonusfolge, die ihr auch gerne skippen könnt, wenn ihr nichts mit dem Thema anfangen könnt. No judgment. Gut, das soll es jetzt aber wirklich mit den wilden Anekdoten aus dem Jahr 2021 gewesen sein. Wie gewohnt gibt es an dieser Stelle die Antworten auf die drei obligatorischen Fragen am Ende einer jeden das Jahr meines Lebens Folge. Ihr könnt sie wahrscheinlich inzwischen zusammen mit mir aufsagen, oder? Frage Nummer 1. Was habe ich 2021 gelernt? Ich denke, die schmerzhafteste Lernerfahrung des Jahres hat mit Fanny zu tun. Ich musste lernen, endgültig Abschied von einer Fantasie zu nehmen. Von der Fantasie, dass Fanny und ich im dritten Anlauf doch noch gemeinsam in den Sonnenuntergang des Lebens reiten werden. Denn als ich bereit war, aufs Pferd zu steigen, war sie schon längst am Horizont verschwunden. Kommen wir daher zur zweiten Frage. Was ist Gott sei Dank aus dieser Zeit vorbei? Nun, ich habe das zwar gerade so lässig heruntererzählt, aber der Portugal-Trip war teilweise echt grenzwertig. Gerade in den ersten Tagen. Ich hatte mich so sehr auf den Urlaub gefreut und da war es erst einmal so ein Reinfall. Ich war in den ersten Tagen mehrfach kurz davor, wieder abzureisen, denn ich fand diese vier Vollidioten so unangenehm und dieser Nikolas hat mich so aggressiv gemacht. Ich habe auch so viel rumgepöbelt, natürlich außer Hörweite, denn ich war und bin so verdammt konfliktscheu, dass ich mich in diesen Situationen wie so oft wie der letzte Versager gefühlt habe. Wieso konnte ich nicht einfach auf den Tisch hauen und sagen, ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, dann seid ihr hier verschwunden. Es ist mir auch scheißegal, wo ihr heute Nacht pennt. Hier auf jeden Fall nicht. Ich meine, die Vermieterin hat es doch auch geschafft. Ich bewundere es noch heute, wie ruhig Kilian bei den Diskussionen geblieben ist. Oder auch Chrissy oder Laura und Matthias und all die anderen. Ich dagegen wollte die ganze Zeit Gesichter zerkratzen und in fremde Betten pinkeln. Voll schlimm, ich weiß. Also meine Aggression. Deshalb bin ich froh, dass dieser Portugal-Trip vorbei ist und ich so einen Urlaub nicht noch einmal erleben muss. Ich habe gelernt. Freunde von Freunden können nur dann mitkommen, wenn man sie vorher mal kennengelernt und zusammen ein paar Stunden verbracht hat. Ich glaube, das erspart später eine Menge Kummer. So, und kurz und schmerzlos die dritte Frage. Wie würde ich das Jahr 2021 mit einem Wort beschreiben? Prall. Denn es ist so viel passiert, so vieles auch gleichzeitig, während ich nach meiner Burnout-Zwangspause damit beschäftigt war, mich wieder ins Leben reinzufinden. Alright, nachdem das erledigt wäre, lose ich zum Abschluss das Jahr für die nächste Folge aus. Wie immer habe ich dafür eine alte Kaffeedose mit immer weniger werdenden Zetteln, auf denen die noch offenen Jahreszahlen notiert sind. Ich greife mit der rechten Hand in die Dose, mische ein bisschen durch und ziehe folgendes Jahr. Das ist ja mal wieder interessant. Denn beim nächsten Mal geht es um das Jahr 1996. Quasi, wir gehen zurück zum frühestmöglichen Jahr, das sich noch in der Verlosung befand. Kann man mal machen. Dann sind auch endlich die 90er vollständig als erstes Jahrzehnt in diesem Podcast. Und nach der 1996er Folge gibt es im Prinzip nur noch 4 Folgen, die offen sind. Eine letzte Teenager-Folge über 2001, dem Jahr, als Fanny das erste Mal mit mir Schluss gemacht hat. Dann eine Doppelfolge über die Jahre 2007 und 2008, die ich deshalb zusammenlege, weil das A Sinn ergibt und B auch die letzten noch offenen Katharina-Folgen sind. So gibt das dann auch bei diesem Thema einen runden Abschluss. Außerdem haben wir noch die immer wieder angeteaste Folge über 2019 und fürs Finale ist die große Abschluss-Doppel- oder Dreifachfolge über die Jahre 2022 und 2023 fest eingeplant. Und wahrscheinlich werde ich da auch noch die Highlights aus 2024 reinpacken, denn ich bin ja trotz aller Ankündigungen nicht vor 2025 fertig geworden. Aber bis es soweit ist, möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich bedanken fürs Dranbleiben, Durchhören, Lachen und Mitfiebern. Ich möchte mich auch für die inzwischen 23 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts bedanken, denn es gibt ja da draußen so verdammt viele Podcasts, die ihr in diesem Augenblick hören könntet, aber ihr habt euch für diesen hier entschieden und das weiß ich wirklich zu schätzen. Deshalb würde ich mich auch freuen, wenn wir uns ganz bald wieder hören zur nächsten Das Jahr meines Lebens Folge über 1996. Bis dahin.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala.
Ach, wisst ihr was? Nachdem die lange, gewundene, schier unendliche Fanny und Patrick-Geschichte in diesem Jahr mit Fannys zweiter Schwangerschaft ihr bittersüßes Herzschmerzende fand, kann ich euch ja auch noch den dritten Teil der irgendwie, irgendwo, irgendwann Liebestrilogie vorspielen. Ursprünglich hatte ich das für die Folge übers Jahr 2001 eingeplant, denn in diesem Jahr hatte Fanny das erste Mal mit mir Schluss gemacht und die allererste Demo-Version dieses Liedes ist dann auch als Reaktion darauf entstanden, aber hier und heute passt es doch besser. Vor allem, weil ich in den vergangenen beiden Folgen schon die anderen beiden Lieder aus der Trilogie gespielt habe. Und hey, der Kreis schließt sich hier ja auch im doppelten Sinne. Das Abschiedslied, das ich Fanny 2001 geschrieben habe, habe ich 20 Jahre später endlich auf Hochglanz poliert und veröffentlicht, nur wenige Wochen vor jenem verhängnisvollen Telefonat mit ihr. Zufall? Vielleicht. Schicksal? Ganz bestimmt. Also Fanny, das hier ist für dich. Danke für alles. Für jedes Wort, jedes Zuhören, jedes Mutmachen, jedes Anfeuern, jeden Kuss, jede Umarmung, jedes Telefonat, für jede geschriebene Zeile, jede Träne und jedes Lachen. Einfach alles. Du wirst immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.
Strecke und das Gefühl, ich lebe nur für dich, irgendwie ging es nicht mehr, Tränen zeichneten unser Gesicht, weil wir zusammen seit wir 16 waren, die Welt erlebten, Hand in Hand, irgendwann blieb die Liebe auf der Strecke, du hast es zuerst erkannt, du hast gesagt, du gibst mich frei. Ich konnte nicht mehr weinen, ich fühlte mich leer. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, doch es ging nicht mehr. Denn wir waren noch zu jung für das ewige Versprechen, doch ich wäre mit dir durch die Hölle gerannt. Es gab nichts, und was ich falsch gemacht hätte, sagtest du, wir hatten uns einfach verrannt. Und du hast gesagt, du gehst nicht frei.
Das war der Plan.